dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist auf dem Grill in die Ecke gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm. Ich sitze in Stuttgart und nicht in Berlin. Aber Sebastian Rose hat sich auf große London Scouting Tour begeben und den begrüße ich heute eben aus Englands Hauptstadt. Herzlich willkommen, Sebastian.
Hallo Ricky. Ja, ich sitze hier tatsächlich 500 Meter Luftlinie entfernt vom Emirates Stadium, in dem wir dann vielleicht nächste Saison spielen können oder auch
natürlich
nicht, je nachdem wie die nächsten Spiele ausgehen. Genau, aber ich glaube, das ist nicht zum ersten Mal, dass wir aus zwei verschiedenen Ländern aufnehmen, aber zum ersten Mal, dass ich in einer anderen Zeitzone sitze als du. Bei mir ist es eine Stunde früher, was zu allerlei Irritationen geführt hat, als wir uns heute für diese Sendung verabredet haben.
Ja, wir haben uns irgendwann nur noch in Stunden ausgedrückt, damit wir wissen, wann wir uns hier zusammenfinden müssen. Ich habe auch schon gemerkt, wir haben einen leichten Delay drin. Also wenn ich aufhöre zu sprechen, könnte es immer ein paar Sekunden dauern, bis der Sebastian reingeht. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Eine Frage müssen wir natürlich noch klären, bevor wir dann die Themen uns zur Brust nehmen, Sebastian. Was ist impulsanter, der Big Ben oder der Big Nick?
Schwierig. Also ich glaube, sie sind ähnlich groß tatsächlich. Wir waren gestern beim Big Ben und da ausnahmsweise hier in London die Sonne dauerstrahlt, habe ich erstmal festgestellt, wie goldig der Big Ben ist. Also habe ich so nicht gewusst. Aber ansonsten ist es hier wirklich schon sehr imposant alles und wirklich sehr schön. Und wir haben, wie gesagt, überhaupt gar kein britisches Wetter, sondern die Sonne scheint die ganze Zeit, was echt ungewohnt ist. Und wahrscheinlich bin ich der erste deutsche Tourist, der mit Sonnenbrand aus London dann wieder zurückkommt nach Stuttgart.
Stuttgart meldet übrigens auch Sonne und ich glaube 10 oder 12 Grad. Es ist unheimlich warm draußen. Ich könnte fast schon wieder den Ventilator aufstellen. Noch geht's aber, glaube ich, ohne. Und dementsprechend schauen wir uns mal erst die Themen an, über die wir heute sprechen müssen. Natürlich geht es um das Spiel gegen den FC Bayern München. Ich war im Stadion, du warst, glaube ich, noch erschlagen von unseren ganzen Gesprächen. Da gehen wir auch noch drauf ein. Wir haben eine Pokalauslosung und einen Halbfinalgegner. Die U19 hat nicht nur ein Spiel in Düsseldorf bestritten, sondern spielt auch ein K.O.-Spiel und zwar morgen. Auch darüber gilt es zu sprechen. Dann gibt es Fälschungen, vor denen uns das CC 97 warnt. Und wir gehen raus mit einer Message bezüglich des Vereins 46+ Down-Syndrom. Und Sebastian, ganz am Ende habe ich vielleicht die schönsten Bilder des Wochenendes mitgebracht. Alex Werle, Günther Schäfer, Julian Schieber und ein Fan, dessen Namen ich leider jetzt vergessen habe, der mir gleich wieder einfallen wird, waren beim Kübles-Rennen in Cannstatt und wir haben die Bilder. Das wollte ich schon immer mal sagen.
Herrlich. Die haben den Karren hoffentlich nicht in den Dreck gefahren, sondern wieder rausgeholt.
Nein, im Gegensatz zur Mannschaft haben die performt. Gut, also lass uns direkt ins Spiel reingehen, denn wir wollen erstmal erklären, warum wir uns heute ein bisschen mehr an Zeitvorgaben halten müssen als sonst. Denn morgen, liebe Freunde, um 6 Uhr, Mittwoch, 5. März, 6 Uhr, erscheint die erste Welle mit Kandidatencheck-Episoden. Sebastian, wir haben uns in den letzten Tagen mehr gesehen als unsere Familien. Du kannst ja mal erklären, was wir da gemacht haben und auf was sich unsere Hörer und Hörerinnen morgen früh freuen dürfen.
Genau, denn wir haben die komplette letzte Woche mehr oder weniger im Fanprojekt verbracht. denn wir haben tatsächlich 7 von geplanten 8 Gesprächen geführt und an der Stelle auch nochmal vielen Dank einmal ans Fanprojekt, dass wir da quasi alles in Beschlag nehmen durften, weil wir haben einmal aufgebaut und dann einmal abgebaut und zwischendurch konnten wir alles stehen lassen. Das war eine große Hilfe. Und dann natürlich auch vielen Dank an den Wahlausschuss, der uns quasi beauftragt hat, natürlich vorher nett gefragt hat, ob wir das machen können. Und vielen Dank an alle Kandidaten für das Amt des VfB-Präsidenten des kommenden und alle Kandidaten, die ins Präsidium möchten. Denn alle haben sich bislang, also 7 von 8, die Zeit genommen, um mit uns im Fanprojekt jeweils eine Stunde zu sprechen. Und die drei Gespräche mit Dietmar Allgeier, mit Pierre-Henrik Steiger und mit Jochen Haas, die erscheinen tatsächlich am Mittwoch. Das ist dann der 5. März. Je nachdem, wann ihr diese Folge hört, ist das halt schon draußen oder es kommt dann noch morgen quasi. Und es wäre uns wirklich ein Fest, wenn ihr die Folgen durchhört. Denn ich denke, da war einiges Interessantes dabei, was man so dann vielleicht beim dunkelroten Tisch oder in Interviews noch nicht gehört hat.
Freut euch drauf. Ich fand alle Gespräche bis jetzt wirklich super erkenntnisreich. Problem ist nur, ich habe jetzt mit 7 Kandidaten sprechen dürfen und bin eigentlich kein bisschen schlauer, was das angeht, wen ich wählen soll dann am 22. März. Also da brauche ich immer noch Bedenkzeit, weil sie alle gut sind. Das können wir schon mal sagen. Gut. Gut war die erste halbe Stunde gegen München und wir können jetzt über das Spiel sprechen. Ich kann schon mal sagen, also heute geht's nicht um Statistiken, heute geht's mir mehr darum, was ich zurzeit fühle. Ich finde, das Spiel kannst du auch super gut ohne XG und Passquote analysieren, weil es ja in den entscheidenden Phasen für jeden klar war, was hier gerade passiert. Ja, aber Sebastian, wir fangen mal mit der Kurve an. Denn das nehme ich schon mal vorweg. Nach dem Spiel hat die Kurve nicht nur Fingerspitzengefühl bewiesen, ja, die richtigen Worte an die Mannschaft gerichtet. Auch vor dem Abpfiff hat unsere Kurve wieder beeindruckend geliefert. Es gab eine Bengalo-Show in einem würdigen Rahmen, würde ich mal so sagen. Ja, die Cannstatter Kurve, die brannte lichterloh. Zunächst wurde das Cannstatter Kurve-Banner ausgebreitet und dann wurde es wirklich hell im Neckarstadion. Das sah schon unfassbar geil aus, muss man sagen. Und die Bayern-Choreo 125 Jahre FC Bayern München, die verblasste etwas unter dem Antlitz unserer Kurve, würde ich sagen.
Ja, das schon, aber auch immer wieder an die Auswärtsblöcke, die mit einer Choreo ankommen. Also egal, ob jetzt in Stuttgart oder ob es unsere organisierte Fanszene woanders macht, wirklich allergrößten Respekt, weil man muss das Zeug auch erstmal dahin karren. Und ich fand auch, es sah dann sehr, sehr weihnachtlich aus, was die Bayern gemacht haben, aber muss auch ja der 125-jährigen Geschichte des FC Bayern Respekt zollen. Und ich finde, hat dann auch unsere Kurve ganz gut gemacht. Und es gibt ja schon dann so eine sportliche Rivalität zwischen den beiden Kurven. Also es wäre nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal wahrscheinlich, dass in beiden Kurven dann was passiert. Und ich fand, es war wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Wie gesagt, am Ende dann arg weihnachtlich irgendwie. Ich war dann kurz davor, mir einen Glühwein aufzumachen. Ich war ja zu Hause. Ich habe es dann aber gelassen und mir dann doch lieber das Spiel bei einem Bier angeguckt.
So, jetzt müssten wir tatsächlich kurz einen Cut machen, denn der Präsident hat angerufen, Sebastian. Das muss man an der Stelle mal verraten. Der Präsident hat angerufen, wollte nur noch mal wissen. Ja, wann denn die Folge veröffentlicht wird. Wir haben es euch schon gesagt, der Präsident weiß es nun auch. Und wir können weitermachen mit unserer Folge, mit der heutigen Folge und müssen Gas geben. Aber wir müssen auch über das sprechen, was aus der Kurve noch während des Spiels so kam. Denn es gab Statements zur aktuellen Aufsichtsratssituation beim VfB Stuttgart. Es gab einen Banner, da stand drauf, der Aufsichtsrat ist kein Spielplatz für gescheiterte Manager. Meschke raus aus dem Aufsichtsrat. Das Kommando Cannstatt hielt einen Banner hoch mit Investorenvertreter ohne Job beim Investor, Meschke raus. Der Schwabensturm, der schrieb auf seine Tapete, Meschke raus bei der Porsche AG, aber weiterhin als Vertreter beim VfB. Der strategische Partner ab sofort mit der B11 am Start und das SKS.
Autsch, ja.
Das ja, SKS schrieb, VfB e.V. holt euch den Verein zurück. Da gab es also klare Ansagen aus der Kurve und wir haben ja bereits letzte Woche schon darüber gesprochen. Natürlich kommt die Diskussion um Meschke jetzt auf, oder?
Ja, gar keine Frage, denn wir haben ja alle mitbekommen, dass er bei der Porsche AG nicht mehr im Vorstand sitzt. Und dann ist natürlich, dann fragen sich alle, ja, aber warum dann noch bei der VfB AG im Aufsichtsrat? Und es entsteht natürlich so ein gewisses Kommunikationsvakuum, weil beim VfB dann nur auf Nachfrage, wenn überhaupt was kommt. Und dann in dieses Vakuum springen natürlich dann viele andere Meinungen. Und das auch zu Recht, wie zum Beispiel dann auch sehr präsent halt über Tapeten in der Kurve vor dem Spiel oder während des Spiels gegen die Bayern.
Ja, das Tischtuch zwischen Lutz Meschke und der Kurve wurde ja bereits zerschnitten und jetzt verlässt er auch noch den Investor. Ja, ich weiß, er ist bei Porsche Automobil Holding noch am Start, aber dennoch verlässt er sozusagen den Investor und ich glaube, mit der Reaktion musste man ein Stück weit rechnen. Das große Problem dürfte werden, dass es für Porsche keine Anforderungen gibt, welchen Führungsgrad ein entsandtes Aufsichtsratsmitglied beim Unternehmen haben muss. Soweit ich weiß, wäre es dem VfB schon ganz recht, wenn die Investoren mit Menschen aus der ersten Reihe vertreten sind, aber rein formal ist es für Porsche möglich, auch Meschke in unseren Aufsichtsrat zu setzen. Ich befürchte aber, solange Lutz Meschke in unserem Aufsichtsrat sitzt, wird es von Seiten der Kurve auch keine Ruhe mehr geben. Und ich glaube, das muss man am Ende wollen. Also Lutz Meschke, Porsche und auch der VfB Stuttgart. Weil als es vor knapp 2 Jahren diese ganze Porsche-Nummer gab und wir über Absichtserklärungen diskutiert haben, habe ich mal gesagt, es wird hier keine Gewinner geben. Und ich bleib auch dabei. Ich befürchte wirklich, dass bis heute noch nicht alle verstanden haben, wie dieser Verein und unser Vereinsleben eigentlich funktioniert und vor allem, welche Rolle und Wirkkraft Investorenvertreter aus Sicht vieler Mitglieder haben sollten. Ja, das Rollenverständnis bleibt meiner Meinung nach eine Baustelle für die AG, für den EV, natürlich auch für den Aufsichtsrat. Ich glaube, da muss man nochmal ansetzen und ja, vielleicht auch mit Lutz Meschke sprechen. Ich plädiere jetzt nicht unbedingt direkt dafür, dass er den Aufsichtsrat verlassen muss, aber du wirst halt diesen Konflikt nicht befrieden. Das sehe ich aktuell nicht. Also da muss irgendwas passieren, da muss man sich aufeinander zubewegen und ich würde fast schon behaupten, dass der erste Schritt von Lutz Meschke kommen muss. Ja, und man sollte ja nicht vergessen, also klar, Lutz Meschke war für den Einstieg der Porsche AG beim VfB definitiv verantwortlich. Das war die Triebfeder des Ganzen. Aber es hat eben nicht Lutz Meschke gut 10% der Anteile gezeichnet, sondern Porsche. Und ich befürchte halt, es wurden definitiv Fehler gemacht, das kann man mal sagen. Und es wurden meiner Meinung nach, und dahingehend gehen meine Befürchtungen, auch Chancen vertan, Fehler zu korrigieren und dann Wogen zu kletten. Und solange wir das mit uns rumschleppen, werden einige Mitglieder und die aktive Fanszene ihren Unmut zur Aufsichtsratsbesetzung kundtun. Ja, ich wiederhole mich da. Diesen Konflikt muss man dann ein Stück weit aushalten oder man muss ihn beenden. Ja, das größte Problem ist vermutlich der Vertrauensverlust. Da sehe ich, glaube ich, wirklich die größten Schwierigkeiten. Und wie man das wieder hinbekommen will, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Nee, also wie man es garantiert wieder hinbekommt, das weiß ich auch nicht. Aber ich habe so eine Ahnung, wie man es nicht wieder hinbekommt, nämlich indem man nicht kommuniziert. Und wir haben ja die Gespräche in der letzten Woche mehrfach angesprochen. Und da war das ja auch ständig ein Thema, also Transparenz und Glaubwürdigkeit. Und da fängt es ja schon an, dass man erstmal als VfB zu seinen Mitgliedern kommunizieren muss, warum sitzt eine Person im Aufsichtsrat? Warum sitzt sie nicht mehr drin? Oder warum sitzt sie vielleicht immer noch drin? Und das passiert halt aktuell überhaupt nicht. Also dieser Aufsichtsrat ist halt nach wie vor eine Blackbox. Und ich finde, da müsste dann Lutz Meschke und oder der VfB doch mal sagen, warum er noch im Aufsichtsrat ist und auch der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ist, obwohl er gar nicht mehr für den Investor tätig ist, für den er einst in den Aufsichtsrat einzog. Und wenn diese Argumentation schlüssig ist, dann werden, denke ich, viele auch sagen, ja, das ist okay für mich, aber solange gar nichts passiert, ist es halt keine Transparenz und da wird auch nicht auf Augenhöhe kommuniziert, sondern es werden Fakten geschaffen und die Mitglieder müssen das halt irgendwie hinnehmen und dass es dann Kritik gibt, finde ich halt völlig legitim und dass die dann in der breiten Öffentlichkeit auch ausgerollt wird, finde ich auch völlig legitim und da müssen wir es aus meiner Sicht schaffen, einfach eine bessere Kommunikation von der AG zu den Mitgliedern zu etablieren.
Das kann man so festhalten. Ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Möchte der Vollständigkeit halber aber noch erwähnen, dass es während das Spiel lief auch ein paar Banner gegen die Bayern gab. Ihr seht sie jetzt im Bild. Da fehlt mir aber ehrlicherweise der Kontext. Also ich habe sie gelesen und weiß aber nicht ganz genau, was damit adressiert wurde. Ich weiß nicht, weißt du davon irgendwas? Also kannst du da einen Reim drauf machen, gerade dieses eine Banner beziehungsweise die Tapeten von der Südbande?
Nee, leider nicht, aber ich würde es gerne wissen, weil wenn dann irgendwas mit Bayern München, Sexismus, Jena und MC Bomber irgendwie auftaucht, das ist halt schon sehr speziell. Also da hätte ich gerne eine Interpretation, aber ich kann tatsächlich euch dabei nicht helfen, diese Botschaft zu interpretieren. Da müssen andere in die Bresche springen.
Jetzt ruft nicht der Präsident an, aber ich erfahre gerade, dass Nick Woltemade mit seinem Treffer zum Tor des Monats nominiert wurde. Also das können wir auch noch live mit reinnehmen, Sebastian. Und vielleicht dann direkt auf die Aufstellung überleiten. Wobei, da gibt's nicht allzu viel zu sagen. Es gab eigentlich keine Überraschungen. Joscha Wagnermann ersetzte den an der Ferse verletzten Leonidas Stergiou. Und das war's dann auch. Also die Aufstellung war okay, oder?
Die Aufstellung war okay und es waren jetzt keine riesigen Überraschungen, aber dann vielleicht schon so ein paar Fingerzeige, weil Finn Jeltsch scheint dann doch irgendwie bereits an Ramon Hendricks vorbeigezogen zu sein. Enzo Mio hat sich so ein Stück weit auf der Bank festgespielt und Fabian Rieder kann sich mittlerweile dann auch im Kanzlerloch häuslich einrichten, weil ich weiß nicht, ob er da jemals noch wieder rauskommt. Also nee, keine Überraschung, aber schon so ein paar Fingerzeige, was auch den Rest der Saison anbelangen könnte.
Guckt Ermedin Demirovic schon hinab ins Kanzlerloch? Also steht er noch oben an der Kippstelle, am Kipppunkt sozusagen?
Ja, er krabbelt hin und wieder immerhin nochmal raus, also das muss man ja auch attestieren.
Ja, da können wir vielleicht nachher auch nochmal kurz drauf eingehen. Wollen aber jetzt aufs Spiel blicken und ich habe es vorhin schon gesagt, heute brauche ich eigentlich keine Statistiken, um das Spiel durchzugehen. Für mich gab es drei Phasen. Phase 1 streckte sich von der ersten bis zur 35. Minute und war in meiner Wahrnehmung die Überraschungs- und Mutphase des VfB Stuttgart. Phase 2 ging dann von der 35. bis zur 70. Minute, das war dann die Fehler- und Mutlosphase. Ja? Und die Phase 3 von der 70. bis zum Ende war eine Phase der fehlenden Durchschlagskraft, wobei man das auch bedingt durch eben Fehler und Mutlosigkeit über Phase 2 sagen könnte. Und bei allem, was ich hier heute kritisiere, bitte ich eins zu beachten, dass am Freitag muss man auch im Kontext sehen des Gegners. Ja, also da stand nicht irgendwie eine Graupe auf dem Platz, sondern das war halt der FC Bayern München. Ja, wenn ich jetzt meinen Sitznachbarn Sebastian, neben dem ich am Freitag im Stadion saß, fragen würde, würde der behaupten, dass beim VfB nur absolute Nichtskönner, Schlafmützen und Vollpfeifen auf dem Platz standen. Und das waren wirklich noch die harmlosesten Beschimpfungen, die ich von ihm gehört habe, dass da ein Michael Olise oder ein Leon Goretzka oder ein Min-Jae Kim möglicherweise auch höchste Qualität einbringen, ist in der Welt dieses Typen absolut keine Option. Also alles, was der VfB machte, war scheiße. Ab der 6. Minute, das war die Wagnermann-Chance. Ich frage mich in solchen Momenten wirklich, was so jemand mit dem VfB eigentlich noch verbindet. Also vermutlich die Inflation der Empörung oder so, ja. Also das ist wirklich absurd.
Ja, ich finde das auch schlimm tatsächlich, weil ich meine, manche Leute brauchen dann auch mal vielleicht so eine Art Reality-Check und sollten sich mal fragen, welcher Spieler der Startelf vom VfB am Freitag bei den Bayern in der Startelf gestanden hätte. Und ich glaube, es wären nicht allzu viele gewesen, weil die Bayern einfach einen unfassbar guten Kader. Ja, wahrscheinlich. Ne? Aber ansonsten bist du halt als VfB den Bayern unterlegen und du brauchst halt einen richtig guten Tag. Du brauchst die Power der Kurve, die dich unterstützt und du musst darauf hoffen, dass die Bayern nicht ganz so dominant auftreten, wie sie es können. Und dann hast du eine Chance. Und die hatte der VfB ja auch. Aber 9 von 10 Spielen werden halt nicht zugunsten des VfBs kippen. Also so ist es halt einfach aufgrund der Qualität der Bayern.
Ja, also dass wir hier vom Gegner vor schwere Aufgaben gestellt werden, ist bei meinem Sitznachbarn zum Beispiel jetzt nicht angelegt, aber das war uns allen klar, ja, dass hier eine Mannschaft zu Gast war, die das beste Pressing der Bundesliga spielt, sich am schnellsten auf Gegner einstellen kann, das ist halt nicht irrelevant. Für ihn schon, aber für die meisten halt nicht, ja, und ich habe dann gehört, wäre der Karasor nicht so lahmarschig und der Wagnermann nicht sonst irgendwas, da würden wir die Bayern aus dem Stadion schießen.
Also, so
einfach ist es, ja.
Also, ja, natürlich, ja klar.
Da schüttel ich halt nur noch mit dem Kopf, ja. Ich gehe seit 35 Jahren in dieses Stadion und der VfB spielt in den letzten 18 bis 20 Monaten mit den besten Fußball, den ich je in diesem Stadion gesehen habe. Und das vergesse ich nicht. Und das vergesse ich einfach nicht. Alle, die da auf dem Platz stehen, haben gezeigt, was sie können. Auch ein Demirovic hat das gezeigt. Ja, der hat nicht ohne Grund in den ersten 8 Pflichtspielen für den VfB 6 Tore und eine Vorlage geliefert. Ja, wir können sie alle durchgehen. Die haben alle bereits geliefert. Sie haben bewiesen, dass sie die Qualität haben, auch mit absoluten Top-Mannschaften mitzuhalten. Und natürlich muss man auch Kritik üben. Da bin ich genauso dabei. Keine Frage. Aktuell gibt's vielleicht 6 Spieler, die ihr Leistungsniveau verhältnismäßig konstant halten können. Mehr ist es nicht. Und das ist auch vielleicht schon sogar ein bisschen hochgegriffen. Mich macht's auch wahnsinnig, wenn wir Spiele wie gegen Wolfsburg oder Gladbach oder Mainz verlieren, die du einfach nicht verlieren darfst. Aber dennoch vergesse ich nicht, was diese Jungs geleistet haben. Und es ist weder fair noch angebracht, mit ihnen umzugehen, als wären sie zu blöd, zu faul oder qualitativ nicht gut genug. Das geht halt einfach am Ziel komplett vorbei. Ja, nach 5 Siegen in Folge lässt sich's komplett leicht Stuttgart international singen. Aber es zählt halt jetzt. Ja, jetzt müssen wir halt auch mal über die Schmerzgrenze gehen und supporten und aufmuntern. So wie die CK übrigens am Freitag. Ja, ich sagte es vorhin schon. Die haben das richtige Gespür dafür. Da hat mit Sicherheit keiner unten in der Mitte nach 6 Minuten Josh Wagnermann beschimpft auf übelste Art und Weise. Die haben sich aufgeregt, die haben gelitten, die kotzen genauso ab wie manch anderer. Aber ganz ehrlich, nach 5 oder 10 Minuten die eigenen Spieler zu beschimpfen und zu beleidigen und das über den Rest der Spielzeit hinweg, muss man dazu sagen, das kann es halt echt nicht sein. Also wenn das dein Anspruch ist, falls du hier zuhörst, dann bist du echt in der falschen Manege, ja? Also Entschuldigung, das musste jetzt einfach mal raus, aber der Typ hat mir wirklich einen Freitag versaut, Sebastian. Das muss ich echt sagen.
Ja, du, ich kenne das und auch solche Statements wie, da wart ihr in der Abstiegssaison noch besser, dies, das. Also am Freitag ging es gegen die Bayern, ja. Es ging ja nicht, also wenn man gegen St. Pauli nach Niederlage sauer ist, ja, aber gegen die Bayern von Minute 1, wie du es schilderst, da irgendwie auf die Mannschaft zu schimpfen, das ist eines VfB-Fans, würde ich fast sagen, unwürdig, denn wir supporten und nach dem Spiel kann man natürlich auch kritisieren und man kann in der aktuellen Situation auch einiges kritisieren. Aber ich finde, man muss doch erstmal seinen Teil dazu beitragen, durch einen guten Support, dass der VfB sein bestes Ergebnis auf den Platz bringen kann. Und wenn es am Ende dann nicht dazu reicht, dann kann man sagen, okay, wir haben alles gegeben, die Mannschaft vielleicht nicht. Aber während des Spiels, das finde ich sowieso immer schwierig, dann da die Spieler schon so hart anzugehen.
Sehe ich genauso wie du, aber wir tauchen jetzt in die Phase 1 ein, die Mutphase, Sebastian. Und in dieser Phase war ich wirklich beeindruckt, wie bissig wir in die Zweikämpfe gegangen sind. Das war nicht überstürzt, sondern immer sehr kontrollierend, mit gutem Timing, vor allem wenn es darum ging, zuzupacken. Ja, die Zugriffe erfolgten eigentlich immer im richtigen Moment, die Abstimmung zwischen den Spielern war ausgezeichnet. Man spürte wirklich, wie die Bayern erstmal die Daten aufsaugen mussten, mit denen wir sie gefüttert haben. Das war echt ein starker Start.
Mir gefiel's super gut. Vor allem hast du ja auch gar nicht gespürt, dass der VfB aus so einer, ich nenne es jetzt mal, Erfolglosphase gekommen ist. Und also du hättest ja gerne die Bayern, nachdem du halt ganz viele Heimspiele am Stück gewonnen hast, aber das hattest du alles nicht. Also du warst ja schon so ein bisschen angenockt und spielst dann zu Hause gegen die Bayern. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Spieler im Hinterkopf nicht irgendwie den Gedanken hatten, wenn wir zu mutig sind, dann werden wir bestimmt von den Bayern bestraft. Nee, also die waren mutig und haben das auch sehr konzentriert nach vorne gespielt, waren auch hinten konzentriert und sind das Risiko gegangen, was du als VfB unter Sebastian Hoeneß gehen musst, um gegen die Bayern überhaupt irgendwie zum Erfolg zu kommen. Und das haben sie gemacht, ohne im Hinterkopf zu haben, okay, das ging in den letzten Spielen vielleicht auch mal schief. Also ich fand, das war ein richtig, richtig guter Start vom VfB.
Ja, und du hast es gerade gesagt, auch hinten, ja, also sprich gegen den Ball, super flexibel ins Spiel gegangen, mal früh attackiert im Aufbau, mal haben wir einen tiefen Block gestellt, aber auch dann sah man immer ein gutes und vor allem mutiges Rausrückverhalten, ja, so haben wir halt die Bayern immer wieder gut abgedrängt, wir hielten es kompakt, ohne uns tief hinten reindrücken zu lassen und wenn wir den Ball eroberten, gab's Umschaltmomente von uns, nicht immer führten die zu einem Abschluss, aber wir hatten Ballbesitzphasen, spielten gute Pässe, gewannen 1-gegen-1-Duelle mit Ball, wie gerade schon gesagt, mit Ideen, Kreativität und eine Idee sah eben vor, den Ball hinten rauszuschlagen, entweder auf den rechten Flügel oder auf Woltemade, der dann weiterleitet oder ja den Ball festmacht, ins Dribbling geht, wie auch immer und wir haben ja praktisch in der 6. Minute schon gesehen, dass das aufgehen kann. Ja, du siehst, wie Nübel lange wartet mit seinem Abschlag. Leveling zog nach innen, wollte so Davis binden, gelang ihm auch. Sané deckte Josh mehr oder weniger ab. Ja, also das war ganz, also lag im Auge des Betrachters, das wollte ich eigentlich sagen. Und dann kommt der gute lange Ball von Alex. Davis verschätzt sich, Sané macht gar nichts und der Ball landet eigentlich einschussbereit auf Wagnermanns rechtem Fuß. Und dann ja, übernahm Joscha eigentlich die Arbeit eines Verteidigers und legte Neuer den Ball in die Arme. Ja, also von allen Optionen, die Wagnermann hatte, war das definitiv die schlechteste. Ja, und in diesem Moment dachte ich wirklich auch, ey, das geht ja schon wieder los, weil du musst halt einfach diese Dinger machen. Und das ist egal, gegen wen du spielst, ob das jetzt gegen Bayern ist, Wolfsburg oder gegen Kiel am nächsten Wochenende. Solche Chancen musst du reinmachen.
Ja, das muss ich ganz ehrlich dann so hart formulieren. Für mich ist diese Situation komplett indiskutabel. Also was soll das? Ich kann auch nicht erkennen, dass Wagnermann den Ball da lupfen will, wie ich teilweise gelesen habe. Also wenn es ein Lupfer geworden, weiß ich nicht. Also das ist ja auch kein Lupfer, das ist gar nichts. Und als Trainer würde ich mir jetzt langsam überlegen, für Josh Wagnermann einfach eine Vorgabe zu machen, Vollspann oder gar nichts. Also wenn du aufs Tor schießt, dann schießt mit Vollspann und mach nichts anderes. Und mir ist dann echt lieber, der Ball kommt beim PSV wieder runter, als dass Manuel Neuer den mit der Mütze fangen kann. Und das war also für mich wirklich komplett indiskutabel. Ich weiß nicht, wie man als Fußballprofi so einen Abschluss wählen kann, also in Anführungszeichen einen Abschluss. Denn Josh Wagnermann hat ja gezeigt, er kann ja Tore schießen. Ja, er kann das ja. Also was war das?
Der Kopf. Also das ist Verunsicherung, glaube ich. Also es ist, glaube ich, wirklich ja, in dem Moment.
Trotzdem, also deswegen, wirklich, also damit er nicht mehr denken muss, würde ich sagen, einfach Vollspann oder gar nicht und dann schießt er mit Vollspann drauf und dann ist er vielleicht auch nicht drin, aber immerhin mit mehr Dampf.
Keine Frage, also wir brauchen uns da auch nicht lange dran aufhalten an der Szene, das Ding muss irgendwie anders aufs Tor kommen, aber das geht halt nicht und das weiß er auch selbst, das weiß natürlich, der Trainer, ja. Das wissen die alle, nur daran musst du halt arbeiten, wie man das jetzt hinbekommt. Das ist natürlich dann am Ende Sebastian Hoeneß Aufgabe, ja, und auch ein Stück weit Josh Wagnermanns Aufgabe. Aber es nervt Und da verstehe ich auch Fans, die dann sagen, oh, schon wieder der Wagnermann. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil es halt einfach nervt, dass wir solche Chancen in den letzten Wochen immer wieder liegen lassen. Ja, und dann sind wir halt genau bei dem Punkt, den ich gerade schon gemacht habe. Du kannst es dir, egal gegen welchen Gegner du spielst, wahrscheinlich kann das sogar im Pokal gegen Bielefeld der Fall sein, nicht erlauben, solche Chancen auszulassen. Vor allem nicht, wenn du eigentlich weißt, dass du immer mindestens ein, eher zwei Gegentore schlucken musst. Ja, dann muss ja halt klar sein, okay, wir müssen wahrscheinlich wieder zwei, drei, vier Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Ja, dann müssen halt auch solche Chancen drin sein. Punkt. Das einzig Gute in dem Moment war, dass der VfB sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, weil die blieben ja weiterhin dran. Bekam sogar ein bisschen Spielkontrolle, fand ich. Josch stand weiterhin sehr hoch. Unter von Leveling haben das gut gemacht, wie sie sich dann abwechselnd um die Lücken gekümmert haben, die hinter Wagnermann einfach entstehen, wenn der so weit nach oben rückt. Das Gute war halt, dass Wagnermann so Sané hinten binden konnte. Und das führte gerade in den ersten 30 Minuten wirklich zu Abstimmungsproblemen beim FC Bayern. Ja, Jeltsch auch wieder top, ja, scheitert sich ebenfalls in die Offensive mit ein. Dann war es dann gut, das Zusammenspiel zwischen Finn und Atakan Karasor. Mal sicherte Atakan Karasor hinten ab, mal eben Finn Jeltsch. Und der VfB schaffte es vor allem über rechts, zu meiner Überraschung, immer wieder mit Durchbrüche eben gute Angriffe zu initiieren. Es war einfach gut.
Ja, total. Also gerade Jamie Leveling und Josh Wagnermann, das sah halt schon gut aus, was die da auf der rechten Seite gespielt haben. Und ich war aber auch sehr erstaunt, wie mutig man spielt und wie weit man nach vorne presst und wie hoch man steht. Und mir war schon klar, okay, also irgendwann wird der FC Bayern zu Chancen kommen. Weil wenn du so mutig gegen die Bayern spielst, dann ist es unausweichlich, dass die Bayern halt Chancen haben. Und dann kannst du hoffen, dass deine Restverteidigung gut ist oder dein Keeper gut ist oder beide. Oder die Bayern halt irgendwie kein Zielwasser getrunken haben. Und diese Chancen, die sollten dann ja auch kommen. Aber ich glaube auch, dass die Sebastian Hoeneß eingepreist hat, weil du kannst entweder mutig gegen die Bayern spielen oder dich hinten reinstellen, aber hinten super sicher stehen und vorne trotzdem Chancen generieren, ist halt einfach total schwierig gegen so eine Mannschaft wie den FC Bayern.
Ja, irgendwann war dann in der 16. Minute, da kamen die Bayern zur ersten wirklich richtig großen Torchance. Und was mich so geärgert hat, war, dass wir das eigentlich zuvor mal ganz gut verteidigen konnten. Also du hast ja gesehen, dass wir uns phasenweise wirklich mit Jamie und Chris sehr weit haben nach hinten fallen lassen. Also sprich, dann eine Sechserkette gebildet haben, um die Breite gut abzudecken. Das Mittelfeld wurde dann von Stiller, Karasor und Undav geschlossen. Das ging eigentlich auf, dieser Plan. Aber wenn die Bayern schnell verlagerten, dann hatten wir manchmal Probleme, ballfern rechtzeitig zu reagieren. Und genau das war auch das Problem in der 16. Minute. Zum einen kam noch dazu, dass Leimer Odyssee auf rechts unterstützte. Und dann musste sich Maxi zurückfallen lassen, weil er kann nicht beide attackieren. Hat dann eigentlich aus meiner Sicht das Richtige gemacht, hat sich fallen lassen, weil Jamie nicht hinterherkam. Das war das Problem. Man muss aber dazu sagen, dass wir kurz davor auch die Seiten getauscht haben. Also Jamie und Chris haben die Seiten getauscht und vielleicht war das noch das Abstimmungsproblem, was eben dazu führte, dass Odyssee diese Chance hatte. Hoeneß hat das übrigens schon früh erkannt, dass das hier eng werden könnte und drehte sich schon weg. Das habe ich von deinem Platz sozusagen aus gesehen und habe gewusst, oh, da gilt es jetzt genau hinzuschauen, wenn sich der Trainer schon wegdreht. Aber man muss sagen, Mittelstädt hat es dann noch ganz gut gerettet, weil er macht halt den starken linken Fuß von Odyssee zu und dann ist der Abschluss mit rechts am Ende kein Problem für Nübel, aber du hast schon mal gesehen, okay, da kommt schon was auf uns zu und wir werden hier wahrscheinlich keinen Kantersieg landen. Also das war mir da relativ früh schon eindeutig klar.
Ja, dann haben die beiden zum ersten Mal angeklopft und dann hast du schon gemerkt, wie das Spiel laufen könnte. Aber das Schöne war ja nicht nur, die beiden hatten Chancen, sondern auch der VfB. Und deswegen war das Spiel ja bis dahin auch wirklich sehr unterhaltsam. Und du denkst dir nur, wenn wir in der 6. Minute das 1-0 machen, dann müssen wir jetzt nicht bangen, irgendwie in Rückstand zu geraten. Ja, aber dann entwickelt sich halt ein richtiges Spiel mit zunehmenden Chancen dann auch für die Bayern.
Ja, und du sagst gerade, was entscheidend ist. Wir haben uns halt nicht beirren lassen, selbst nicht von diesen Doppelchancen oder ja, von den beiden Möglichkeiten für Musiala und Sané und eben von Odyssee. Wir haben weiterhin unser Spiel durchgezogen. Es gab jetzt keine großen Abschlussaktionen, ja, bis zur 22. Minute, bis die Bayern sozusagen wieder eine Chance hatten. Aber du hattest halt nicht das Gefühl, dass der VfB hier chancenlos wäre. Das haben sie einfach gut gemacht. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, in der 22. Minute gab es dann wieder eine Chance für die Bayern. Da war es ein Abstimmungsproblem zwischen Jeltsch und Wagnermann. Für mich persönlich jetzt war gar nicht so sehr die Positionierung beim Pass von Finn auf Josch das Problem. Das war unglücklich, ja. Das Versäumnis aus meiner Sicht war, dass Wagnermann in dem Moment, als Chris Führich den Ball bekam, eigentlich schon zu tief stand. Also ich hätte mir gewünscht, dass Josch noch weiter in die Tiefe, also nach vorne geht sozusagen, und Chris Führich den Ball nicht nach hinten ablegen muss, sondern direkt rechts raus auf Josch legen kann, sodass der abgehen kann in die Tiefe. So, dann ja, muss man, glaube ich, attestieren, dass Jeltsch den Kopf beim Pass unten hatte, nicht gesehen hat, dass Josh Wagnermann eben nicht kurz kommt, sondern dann eben in die Tiefe geht. Und das sind Abstimmungsprobleme. Ist natürlich nervig, keine Frage, aber kann passieren. Also die haben noch nie zusammen gespielt, klar, trainiert etc., ist ein junger Kerl. Sowas kann, wie gesagt, mal passieren. Musst du abhaken und am Ende ging's ja auch gut. Zwar läuft Sané den Ball dann ab, passt perfekt auf Musiala, der, das muss man auch ehrlicherweise sagen, sich solche Chancen normalerweise nicht entgehen lässt. Aber vielleicht lag's an Nübel, weil ich fand, der hat's noch ganz gut gemacht, deckt hier viel vom Tor ab. War ein gutes Torwartspiel von ihm, aber klar, sieht doof aus, passiert aber mal.
Ja, passiert halt mal und jetzt sind wir auch wieder beim Thema Eingespieltheit. Da spielt jetzt dann Finn Jeltsch zum ersten Mal mit Josh Wagnermann in einem Pflichtspiel zusammen. Letzte Woche noch mit Sturridge, da hätte es dann vielleicht anders ausgesehen. Aber das ist ja auch so Story of the Season, dass der VfB immer wieder seine Viererkette durchmischen muss. Selbst wenn du halt dann vier Leute hast, mit denen du eigentlich durchspielen möchtest. Nächste Woche, Fun Fact, schon wieder, weil Finn Jeltsch dann gesperrt sein wird. Also du kommst halt nicht in keine richtige Formation rein und insofern müssen wir das, glaube ich, einfach akzeptieren, dass es dann Abstimmungsprobleme gibt. Vor allen Dingen, wenn es halt einfach so ein unfassbar junger Spieler ist, wie Finn Jeltsch, der es aber erneut gut gemacht hat, muss man ja auch dann attestieren.
Keine Frage. Und eine gute Mannschaft kann sowas dann auch nochmal korrigieren. Und wir haben es ja korrigiert, auch wenn es dann Musiala war, der praktisch verzogen hat. Aber wie gesagt, korrigiert wurde es vielleicht auch durch Nübel, der ein gutes Torwartspiel gezeigt hat. Können wir ja auch mal attestieren. Gab ja dann später noch das ein oder andere Thema bezüglich Alex Nübel. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. 26. Minute hat Jeltsch absolut gezeigt, was er drauf hat. Absolut ein Big Save ausgepackt. Wirklich großartig.
Ja, Monstergrätsche.
Ja, die Aktion von Sané davor gegen Wagnermann hätte ich abgepfiffen. Bin ganz ehrlich, ja. Auch wenn Josh hier das Kopfballduell gewinnt, verschafft sich Sané halt einen Vorteil durch seine Grabscherei. Das war jetzt kein grobes Foulspiel, aber ich hätte es abgepfiffen. Natürlich auch ein bisschen mit der VfB-Brille, aber sei es drum. Jamie Leveling will dann vorwärts verteidigen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er sich nach hinten absetzt. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Goretzkas Pass auf Sané ist dann ja sehr gut und dann ist es Finn Jeltsch, der noch besser ist als der Pass von Goretzka, wie der in dem Moment Sané tackelt, ist wirklich holy shit. Also das war echt ein Brett. Das war echt ein Brett. Spricht auch keiner mehr über Rouault, muss man an der Stelle sagen.
Tatsächlich nicht. Und dass der Typ erst 18 ist, das kann man ja wirklich kaum glauben. Aber ich finde, bei ihm merkt man an, wie wichtig Matchpraxis in der zweiten Liga ist. Ja, also der ist halt ein ganz anderer Spieler als ein 18-Jähriger, der in der dritten Liga spielt oder in der U19 spielt. Weil der hat schon gegen, weiß ich nicht, Davy Selkes und vielleicht Simon Terodes und wie sie alle heißen, in der zweiten Liga gekickt. Und wie man in Österreich sagt, der scheißt sich halt nichts. Ne? Also der hat auch keine Angst vor Leroy Sané. Der hat seine Physis, der weiß, was er kann. Und also ich glaube, tatsächlich schon nach zwei Einsätzen muss man sagen, dass das ein richtig, richtig guter Transfer für unsere Verteidigung war.
Ja, zweifellos. Und was natürlich auch noch was ausmacht, um dann in der Bundesliga bestehen zu können, ist Qualität. Und die bringt er definitiv mit. Also das ist schon nochmal ein anderes Level als das, was wir von Henry Chase gesehen haben. Überhaupt die Ruhe, die er mit 18 schon ausstrahlt, ist beeindruckend. Ist wirklich beeindruckend. Richtig, richtig toller Spieler. Der wird auch noch Tiefen haben. Da müssen wir dann auch zusammen mit ihm durchgehen, weil das ist ganz normal in der Entwicklung. Aber das, was er bislang gezeigt hat im Trikot des VfB Stuttgart, ist herausragend. Wirklich. Also absolute Top-Verpflichtung bislang. Gut, ja, wie lief's dann weiter? Wir haben dann auch mal irgendwann wieder Chancen. In der 31. Minute Dennis Undaff. Ja, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Man muss dazu sagen, es gab von Jamie Leveling, ich meine, zwischen den beiden Chancen, die wir gerade besprochen haben, nochmal einen Distanzschuss. Den haben wir jetzt ignoriert. Den hatten wir aber auch mit drin. Und das sollte ja später auch nochmal eine Rolle spielen. Ruhig mal aus der Distanz abziehen. Jamie hat es versucht, später Angelo Stiller mit mehr Erfolg, aber erstmal zur Torchance von Dennis Undaff, weil da können wir dann vielleicht mal das Thema Stürmerproblematik adressieren. Mm. War ein klasse Spielzug, das können wir schon vorwegschicken. Aus einem Freistoß entstanden, Leveling wird vom Bayern irgendwie komplett außer Acht gelassen bei diesem Freistoß, warum auch immer, bekommt dann auch den Ball. Dann gibt es den Doppelpass zwischen Leveling und Wagnermann, meine ich. Die nehmen damit vier Bayern raus.
Der Doppelpass ist es halt für den VfB, ne? Also Doppelpass, vier Leute rausgenommen, die Rechnung geht auf und ich finde immer wieder, wenn der VfB Doppelpässe spielt, dann wird's gefährlich.
Ja, absolut. Und der erste Kontakt von Jamie war auch richtig gut. Ja, der führte dann dazu, dass er noch tiefer gehen konnte, bis an die Grundlinie runter. Und du siehst halt, dass die Bayern sich sehr tief fallen lassen mit ihrer letzten Kette. Und die Sechser verlieren halt Undaff und Woltemade komplett aus dem Fokus. Jamies Pass ist dann auch richtig gut und Nick lässt dann, so wie letzte Woche, Dennis für ihn, den Ball durch. Und jetzt ist halt das Ding, da können wir gerne drüber diskutieren. Soll ich jetzt Dennis Undav dafür flamen, dass er den Pfosten und nicht das Eck trifft? Ja, also ich meine, er macht da alles richtig. Gegen die Laufrichtung von Neuer, eigentlich ist es gut gemacht, aber es passt halt irgendwie zu Dennis aktueller Situation.
Weiß nicht, wie du's siehst. Können wir den vor ungefähr einem Jahr verstorbenen Andi Brehme zitieren, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß und absolut läuft es einfach nicht. Also weder für Dennis Undav noch für Demirovic noch für den VfB und klar ist doch auch, letzte Saison wäre der Ball einfach im Winkel eingeschlagen, gar keine Frage. Andererseits, finde ich, darf man auch von einem Stürmer erwarten, wenn er aus 12 Metern frei zum Schuss kommt, dass der Ball zumindest mal aufs Tor geht. Und das tut er in dem Fall nicht. Insofern habe ich auch ein gewisses Verständnis für alle, die sich aufregen, dass der Ball dann ja an Pfosten geht, aber nicht aufs Tor kommt. Aber es ist halt einfach eine Kombination aus allem. Also schlechter Lauf, schlechte Stimmung, schlechtes alles. Aber man kann auch schon noch mehr draus machen, als den Ball an Pfosten zu schießen, denke ich.
Die Frage ist halt, welche Diskussion führen wir jetzt? Führen wir jetzt eine grundsätzliche Qualitätsdiskussion oder führen wir eine Diskussion, die sich jetzt halt aktuell auf eine Schwächephase eines Dennis Undav oder eines Ermedin Demirovic bezieht? Weil eins können wir doch nach diesem Spiel auch schon mal sagen. Wir haben doch nicht nur ein Stürmerproblem. Ja, also im Endeffekt fängt es ja hinten an. Also wir haben es vorhin schon angedeutet, Alex Nübel hat Fehler gemacht, wir hatten Abspielfehler von Finn Jeltsch, wir hatten Fehler von Josh Wagnermann drin, wir hatten Fehler von Angelo Stiller mit drin, Atakan Karaso hat wahrscheinlich auch nicht sein bestes Spiel für den VfB Stuttgart gemacht, also das heißt, es zieht sich durch die komplette Mannschaft. So, und für mich ist es so einfach zu sagen, ja hier der 50-Millionen-Sturm, der trifft ja nicht mehr. Das ist für mich die komplett falsche Herangehensweise. Ja, man kann die Ablösen an sich, kann man diskutieren. Da bin ich sofort dabei. Wenn man sagt, für Dennis Undav zahlt man nicht so viel Geld, kannst du nie wieder reinholen und auch ein Ermedin Demirovic war zu teuer. Das ist aber für mich erstmal eine andere Diskussion. Wir haben sie jetzt gekauft, sie haben auch beide ihre Qualität nachgewiesen. Beide auch über einen längeren Zeitraum. Also es ist jetzt nicht so, dass der eine mal 5 Spiele in Folge getroffen hat und der andere 7. Nee, die haben über einen längeren Zeitraum Qualität nachgewiesen. Das kann man ja anhand der Statistiken auch nachweisen. So, und das ist im Endeffekt wie wenn ich jetzt zum Porsche-Händler gehe, hole mir einen Porsche und da ist die Benzinpumpe kaputt und dann sage ich, nee, der kommt weg. Das ist für mich so ein typisches Fußballmanager-Denken. Ja, was wir uns eigentlich überlegen müssen, ist, wie können wir diese Spieler wieder so einsetzen, dass sie das leisten können, was sie schon bewiesen haben, dass sie das wieder abrufen können. Und das sind natürlich nicht nur Themen der gesamten Mannschaft und der Ausrichtung des Trainers, das sind auch individuelle Themen. Also jeder Spieler für sich hat Themen, die Mannschaft hat Themen, der Trainer hat Themen. Das ist das große Ganze muss angepackt werden am Ende. Ja, also ich finde, man macht sich's einfach zu leicht und es ist auch einfach nur populistisch zu sagen, hier der 50-Millionen-Sturm trifft nicht. Ja, genau, er trifft nicht, aber es liegt nicht individuell nur an Dennis Undav und Ermedin Demirovic. Die Annahme, dass wenn wir mit Tim Kleindienst da vorne spielen würden und was weiß ich mit wem sonst noch, würden wir jetzt irgendwie Dritter oder Vierter sein, die halte ich nicht für valide, weil wir einfach Probleme in allen Bereichen sehen. Das fängt beim Spielaufbau an, das fängt im Mittelfeld an, das fängt in der Rückwärtsbewegung, geht es dann weiter. Du hast mal Probleme bei Nübel, dann fällt mal Josh Wagnermann geistig aus. Du hast alles Mögliche in dieser Mannschaft an Problemfeldern und wir arbeiten uns dann an einem Problem ab, nämlich den Stürmern. Und das ist einfach, das wird dem Ganzen nicht gerecht und bringt uns auch nicht weiter. Das heißt, für mich ist die Diskussion jetzt gerade nicht, sind die zu teuer gewesen oder nicht? Die können wir dann anders mal führen. Die Diskussion ist für mich, wie muss man diese Spieler einsetzen, damit sie ihre volle Qualität entfalten können? Weil das gelingt momentan bei Ermedin Demirovic, finde ich, überhaupt nicht. Und bei Dennis Undav ist es eher ein individuelles Problem. Wie kriegen wir es hin, dass ein Dennis Undav nicht erst 4-mal durchschnauben muss, bevor er dann einen Abschluss wählt, sondern dass er so frisch vorm Tor steht, dass er eben genügend Power und auch geistige Kapazität hat, um die Bälle besser zu setzen, als es aktuell macht. Das ist für mich die entscheidende Diskussion. Da will ich wieder hin, weil die Jungs haben es drauf. Und das lasse ich mir auch nicht von niemandem kaputt reden. Die haben es alle bewiesen. Die haben es drauf. Die haben es einfach drauf. Die haben es gezeigt. Dennis Undav spielt doch nicht in der Nationalmannschaft, weil er zu doof ist, das Tor zu treffen. Ja, also wenn mehrere Trainer der Meinung sind, dass Dennis Undav das Potenzial hat, für Deutschland zu spielen, in der Champions League zu spielen und den VfB zur Vizemeisterschaft zu schießen, dann braucht mir doch keiner davon was erzählen, dass der scheiße ist. Der ist nicht scheiße. Der hat momentan offensichtlich seine Themen. Das liegt vielleicht an ihm selbst. Das liegt vielleicht auch an der Ausrichtung der Mannschaft. Es sind verschiedene Dinge, die wir angreifen müssen. Aber wir müssen uns doch nicht immer selber in Schutt und Asche reden und alles kaputt machen. Und da geht's auch wieder ums Recht haben, weil jetzt die Leute aus ihren Löchern gekrochen kommen und behaupten, das wären die dümmsten Transfers ever gewesen des VfB Stuttgart. Hier haben Menschen Kinder nach Dennis Undav benannt, nachdem der verpflichtet wurde. Und bei Ermedin Demirovic sind die Leute komplett hohl gedreht. Jetzt wird natürlich einer drunter schreiben, ja ich nicht, ich habe schon immer kommen sehen. Ja, herzlichen Glückwunsch, bewirb dich beim Bundesliga-Verein. Sie brauchen offensichtlich deine Hilfe und deine Expertise. Ich bleibe dabei. Die haben gezeigt, dass sie es drauf haben. Nur du musst sie auch richtig einsetzen und du musst auch andere Themen bei uns in den Griff bekommen. Und wie gesagt, mir ist es zu einfach zu behaupten, Dennis Undav, Ermedin Demirovic, die sind scheiße. Wenn wir die austauschen, dann flutscht's. Damit fliegen wir voll aufs Maul. Damit fliegen wir voll aufs Maul. Die haben Qualität und wir müssen sie besser einsetzen. Sorry.
Nee, alles gut. Und ich bin da auch wirklich komplett bei dir. Denn es ist ja tatsächlich so, dass beim VfB eigentlich aktuell niemand brilliert. Also Nick Woltemade, der neu in der Mannschaft in der Saison, der vielleicht punktuell auch ein Finn Jeltsch, der neu ist, aber die ganzen Spieler, die uns in der letzten Saison so begeistert haben, von denen ist ja keiner aktuell auf seinem allerbesten Niveau. Du hast angesprochen, Nübel hat Themen, Wagnermann hat Themen, Enzo Mio sitzt mittlerweile auf der Bank, Dennis Undav trifft das Tor nicht mehr, Angelo Stiller macht Fehler, schießt auch Tore, Atakarasor, also alle waren ja schon mal besser als jetzt und dann ist meine Frage dann eher, hat der VfB wirklich in der letzten Saison so überperformt, dass man das nicht mehr an das nicht mehr anknüpfen kann? Andererseits, wir haben Anfang des Jahres gesehen, wie gut der VfB immer noch sein kann. Und insofern ist es so, aus meiner Sicht, dass aktuell kaum jemand sein volles Potenzial abruft. Und nochmal, auch wenn der VfB und jeder Spieler sein volles Potenzial abruft, heißt es trotzdem nicht, dass man gegen die Bayern zwangsläufig gewinnt, aber hat bessere Chancen. Und die ersten 35 Minuten haben ja gezeigt, also Da war was drin, da war was möglich, aber dann halt mit den Nachlässigkeiten, die wir diese Saison immer wieder und immer häufiger erleben, reicht's dann halt tatsächlich nicht. Und das ist tatsächlich aber so ein Thema, was fast jeden Spieler betrifft. Da bin ich komplett bei dir.
Qualität ist Qualität am Ende. Also entweder bist du gut oder bist nicht gut. Und ja, ich bleib dabei, die sind gut. Ja, ob die jetzt 50 Millionen Euro auch, gut ja. sind, I don't know. Aber auf jeden Fall sind die nicht schlecht. Und wir haben da vorne keine Vollidioten stehen oder schlechte Spieler oder sonst irgendwas. Wir haben Themen in der Mannschaft und wir haben Themen, was die Konstanz über 90 Minuten angeht. Aber auch da, wir sehen ja immer wieder die Qualitäten und dann sind wir beim Tor, Sebastian. Ich meine, da siehst du, was der VfB drauf hat. Los geht's hier wieder mit einem langen Ball von Nübel auf Wagnermann. Der zweite Ball ist zunächst bei uns. Sané gewinnt den Ball zwar zurück, rutscht dann selber aus, muss man sagen. Und dann ist es wieder so, dass die Bayern sich sehr tief fallen lassen und der Pass in den Rückraum offen ist. Und auch da sage ich gleich dazu, das hat der VfB erkannt. Und das ist auch Qualität. Also die Mannschaft hat selber gemerkt, okay, die lassen sich immer sehr tief fallen. Deswegen setzen sich halt Dennis Undav, ein Angelo Stiller oder eben Nick Woltemade etwas mehr ab, um diesen Raum zu nutzen. Guck dir mal im Bild bitte an, wie viel Platz Angelo Stiller in dem Moment hat. Das wussten die. Die wussten, dass sie sich da positionieren müssen. So, und dann haben wir alle im Stadion das Tor geschossen, zusammen mit Angelo Stiller, weil ich habe, glaube ich, noch nie so laut das Stadion Schießrufen hören. Und ja, Angelo macht's auch, schießt, das Ding ist drin, großartig.
Absolut. Also das letzte Mal, dass ich Schieß nicht geschrien habe, war Jannik Keitel gegen Young Boys Bern tatsächlich. Dann war es das 5-1. Deswegen schrei ich jetzt nicht mehr Schieß oder Schieß nicht. Aber nach dem Tor, also nachdem ich dann fertig war mit Jubel, habe ich mich gefragt, also warum denn nicht öfter so? Weil gefühlt schießen wir ja ganz, ganz selten aus der Distanz. Und gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sondern auch statistisch, macht Angelo Stiller ganz, ganz wenige Tore. Da frage ich mich halt, wenn er so einen guten linken Fuß hat, also warum nutzt man diese Option denn nicht mal häufiger, ihn dann in 20 Metern vorm Tor zu bedienen? Er kann es ja. Das würde ich tatsächlich begrüßen, wenn wir das mal in unser Repertoire noch aufnehmen oder dass mir jemand erzählt, warum wir es nicht machen. Aber ich denke, dieses Mittel des Distanzschusses, das würde dem VfB tatsächlich gut zu Gesicht stehen, das häufiger einzusetzen.
Vielleicht kann ich dir erzählen, warum man es sonst so selten sieht. Es ist ja, nicht gerne. Oft der Fall, dass egal welcher VfB-Spieler im letzten Drittel 9 Meter Luft um sich rum hat. Das ist wirklich ganz, ganz selten der Fall. Du kennst die Spieler. Normalerweise müssen wir immer gegen den Low-Block anrennen. Und da ist es halt nicht so, dass du 9 Meter um dich herum Platz hast. Aber ich gebe dir recht, wir müssen uns diese Distanzschüsse häufiger mal nehmen, gerade wenn wir sonst nicht durchkommen. Vielleicht wird er abgefälscht, vielleicht springt da irgendjemanden an die Hand. Eben. Keine Ahnung. Also probiert's halt mal.
Ja, aber der prallt ab und dann steht da Dennis Undav Gold richtig und schiebt ihn rein. Also alles schon vorgekommen, ja?
Alles schon vorgekommen. Wir können es ruhig mal ausprobieren, bin ich komplett bei dir. Und was wir vielleicht auch noch sagen müssen, wer jetzt gehofft hat, wir führen eine Diskussion darüber, ob Angelo Stiller nach dem Treffer gegen seinen Jugendclub jubeln darf oder nicht und ob es okay ist, dass er sich im Anschluss dafür entschuldigt, den muss ich enttäuschen. Also mir persönlich ist es halt komplett scheißegal. Mir ist es wirklich scheißegal, ob er sich entschuldigt und ob er jubelt oder nicht jubelt. I don't give a fuck.
Ja, mir ist es ein Stück weit auch egal. Und da es mir so egal ist, war ich dann tatsächlich aber am Samstag oder am Sonntag relativ erstaunt, dass sich Angelo Stiller dann von sich aus offensichtlich zu Wort meldet, um sich bei den Bayern-Fans zu entschuldigen, dass er nach dem Tor gejubelt hat, weil ich nicht mitbekommen habe, dass sich Bayern-Fans darüber mokiert haben. Ob so war, ich weiß es nicht. Aber ich finde schon komisch, dass
Es hat sich niemand beschwert. Es war wirklich seine persönliche Wahrnehmung, dass das unangebracht war, weil es hat er direkt nach dem Spiel schon gemacht. Also er hat für sich entschieden, nee, ich will eigentlich nicht jubeln, wenn ich gegen meinen Jugendclub ein Tor erziele, aus Respekt, okay, respektiere ich in dem Moment. Ich find's immer albern, sag ich dir auch. Ist mir scheißegal, wenn du ein Tor schießt, dann freu dich halt. Und er wollte es aber halt im Nachgang klarstellen.
Okay, also das, wie gesagt, ich finde es ein bisschen befremdlich. Ich bin da genau bei dir. Also die Leute kriegen Millionen dafür, dass sie Tore schießen. Und ich finde, wenn sie dann ein Tor schießen, dann sollten sie auch jubeln dürfen, egal gegen wen. Aber was mich dann tatsächlich ein bisschen befremdet, er schießt nicht nur das Tor für den VfB gegen die Bayern, sondern er macht auch einen entscheidenden Fehler, quasi gegen den VfB für die Bayern und sich dann für den Torjubel bei den Bayern-Fans zu entschuldigen und mit keinem Wort zu erwähnen, dass er das ja quasi wieder gut gemacht hat durch dieses schlampige Abspiel. Finde ich komisch, aber gut, also lassen wir es. Eigentlich ist es mir auch egal.
Ja, ich fand es ein bisschen nicht. Komisch. Also ich habe gerade nachdenken müssen, wenn sich jetzt jeder VfB-Spieler für Fehler entschuldigt, dann können die ja bei uns im Podcast mitmachen, weil die kriegen auf jeden Fall
auch eine Stunde jeder voll. VfB-Fan muss sich für einen Fehler entschuldigen. Ja, also es war irgendwie komisch.
Okay, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt mit Angelo Stiller gebrochen habt oder nicht. Ja, ich habe einfach keine Zeit für sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mir einfach dann, vielleicht, weiß ich nicht, ist es halt einfach egal. Ich meine, ja, und damit ist das Thema auch beendet. Ich muss, weil ich mich gerade so aufgeregt habe, jetzt auch noch Gas geben, weil sonst wird die Analyse hier wieder so lang. Mir wurde am Sonntag bei den Frauen nochmal gesagt, ja, wir finden das zwar gut, diese Analyse, aber sie ist doch ein bisschen lang. Und ich gebe euch recht, wir müssen sie kürzen.
Ja, vor allen Dingen nach Niederlagen, da müssen wir es viel kürzer machen.
Okay, dann machen wir es jetzt wirklich kurz und sprechen kurz über die Fehlerphase. Ja, weil was man schon gemerkt hat, nach dem 1:0 hat sich ja was verändert beim VfB Stuttgart. Ja, die langen Bälle mit dem Ziel, eben auf den zweiten Ball zu gehen, wurden zum Beispiel von den Bayern durch eine höhere Staffelung unterbunden. Da mussten wir hinten raus spielen. Die Bayern, das wissen wir, pressen Mann gegen Mann, sehr aggressiv. Also unterlaufen uns nach und nach kleine Fehler, die dann immer zu noch größeren Fehlern werden. Weil klar, du machst ein, zwei kleine Fehler und dann schaltet sich der Kopf mit ein. Du wirst nervöser, überlegst, soll ich jetzt nochmal spielen? Soll ich aufdrehen? Soll ich zurückspielen? Und zack, entstehen die Fehler, die uns dann vielleicht das Genick brechen können. Ja, wir positionierten uns auch nach dem 1:0 grundsätzlich ein bisschen tiefer und so kommen die Bayern halt zu noch mehr Spielanteilen und konnten auch die Kontrolle gewinnen. Und was halt auch auffällig war, ich glaube zwischen der 35. und 70. Minute kam von uns wirklich nichts mehr Richtung Bayern-Tor. Das war mir dann einfach zu harmlos und zu unkreativ. Ich kann mich an eine Szene noch erinnern, das war die Nummer, als Dennis Undav eine Chance hatte, sollte sich dann aber herausstellen, dass das Abseits war. Also kannst du das noch nicht mal mit dazuzählen. Ja? Dann wurden die Pässe schlechter und schlechter. Entlastung war Fehlanzeige. Wir haben zu wenig Zweikämpfe gewonnen. Und es war eigentlich abzusehen, was folgen sollte. Nämlich das 1:1, Sebastian. Ach so, und das muss ich noch erwähnen.
Ja, genau.
Sorry, dass wir... Ja, wir haben wie gesagt, diese leichten Disconnect drin. Also bitte seht uns das nach, dass wir uns hier dreimal ins Wort fallen. Sebastian.
Ja, genau. Ich wollte noch sagen, wir haben es ja schon häufiger gesehen, dass der VfB, wenn er dann den Führungstreffer erzielt hat oder vielleicht auch nicht, dann versucht irgendwie einen Gang zurückzuschalten. Und oft passiert dann das, wenn der VfB seinen Motor etwas drosselt, dann kommt die Maschine oft ins Stottern. Also ich glaube, das hat man auch noch nicht so perfektioniert, da einfach einen Gang zurückzuschalten. Ich weiß nicht, ob der VfB das Tempo aus den ersten 35 Minuten gegen die Bayern über 90 Minuten halten kann. Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich hat man gehofft, man geht in Führung und kann dann vielleicht ein bisschen langsamer machen, aber es hat halt nicht so richtig funktioniert. Und du hast angesprochen, die Bayern wurden immer stärker, haben den VfB dann von einem kleinen Fehler in den nächsten größeren Fehler reingejagt. Und es war absehbar, was dann kommen sollte, aber es hat dann doch relativ lang gedauert.
Und was ich noch erwähnen wollte und ergänzen, du hast ja natürlich auch eine sehr ungute Situation, dass Jeltsch und Chabot innerhalb von 3 Minuten sich beide die gelbe Karte abholen. Also das verändert halt auch nochmal was, darf man auch nicht vergessen. Ja, also da bist du vielleicht nicht mehr so risikobereit, wie wenn du noch nicht vorbelastet bist. Auf jeden Fall erleichtert es nicht die Aufgabe, gegen die Bayern zu verteidigen. Aber wir kommen jetzt zum 1:1. Yo. Ich habe es gerade eben schon gesagt, die Bayern stellten sich besser auf unsere langen Bälle ein und gewannen viel mehr zweite Bälle als in den ersten 30, 35 Minuten. Hier weiß ich aber nicht mal, wen Nübel eigentlich anspielen wollte, wenn ich ehrlich sein soll. Ich weiß nicht, ob du es mir sagen kannst.
Also ich habe nochmal nachgeschaut, ich glaube, er möchte Jamie Leveling anspielen, aber tatsächlich fliegt der Ball einfach einen halben Meter über dessen Kopf hinweg und er hat natürlich keine Chance, den Ball zu bekommen, aber er ist der Einzige, der gemeint sein könnte mit dem Abschlag.
Ja, ich fand es eigentlich ganz gut, was Dennis Undav gemacht hat, weil du hattest im Mittelfeld einen freien Raum und Undav beläuft den kurz, dreht dann aber wieder ab. Ja, also für mich wäre das vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber sei es drum, du hast es schon erklärt, das geht dann am Ende zu einfach, keine Frage. Vor allem, weil ja dieser lange Ball, der von Min-Jae Kim abgefangen wird und dann per langen Kopfball sozusagen wieder zurückprallt, den hättest du ja noch gut verteidigen können. Ja, aber was macht denn Karasor in dem Moment? Ja, also ich habe mich halt echt gefragt, warum geht Atakan Karasor nicht mit dem Kopf zum Ball? Der muss ja nur einen Schritt zurück machen, den Arsch rausstrecken und dann ist der zweite Ball bei uns. I don't know.
Ja, das fand ich schon übel, weil das passiert ja mehr oder weniger im Mittelkreis und der Ball fällt da runter und er geht gefühlt einen Schritt weg und Leroy Sané fällt der Ball einfach in den Fuß. Also der denkt sich, hoppala, ein Ball und kann ihn sofort verarbeiten, sofort Tempo machen, sich überlegen, was mache ich mit dem Ball. Aber der kam ja wirklich zu dem Ballbesitz, wie die Jungfrau zum Kinde. Also da musst du einfach im zentralen Mittelfeld einfach mehr dazu beitragen, dass der Ball nicht so einfach bei den Bayern landet. Und das haben wir nicht geschafft.
Ja, und dann hast du natürlich Sané und Olise, die das im Schlaf rausspielen einfach. Also heute geht's ja echt ab. Jetzt bellt auch noch der Hund. Leute, wir kriegen das bis nächste Woche wieder gemanagt, dass wir normale Ausgaben aufnehmen können. Aber wir sind hier in prekären Situationen. So auch der VfB dann in dem Moment, nachdem Leroy Sané den Pass auf Olise rausgespielt hat. Ich habe auch noch gelesen, ich weiß gar nicht, ob es im Kicker war oder bei den Stuttgarter Zeitung, dass Jeltsch und Chabot hätten mutiger rausrücken müssen, um auf Abseits zu spielen. Denke ich mir so, weiß nicht. Das ist schon sehr risky, wenn du dann noch progressiver rausrückst. Es hätte in diesem Fall vielleicht funktionieren können, ja, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann siehst du richtig doof aus. Und bei der Situation jetzt hier war es so, dass Olise diesmal den linken Fuß nehmen konnte und mit seiner Qualität ist das Ding natürlich dann drin. Der Referee sagte kein Abseits, der VAR nach minutenlanger Überprüfung sagte auch kein Abseits. Belegt wurde das dann mit einem Standbild. Ich glaube, das hat Jonas Müller aus der 4B angefertigt. Also Sebastian, also wirklich so eine absolute Witzlinie dann noch einzublenden, das macht alles noch viel schlimmer, ja. Also, dass man sich überhaupt traut, sowas einzublenden, ist wirklich ein Schlag in die Fresse eines jeden Fußballfans. Was soll das denn bitte sein? Ja, Finn Jeltsch hat Schuhgröße 56, die Linie ist krumm, der Oberkörper von Odyssee liegt nicht richtig am Lot an. Also, ganz ehrlich, ich dachte wirklich, also verarschen kann ich mich selbst, aber eins ist klar, der VAR kann es noch besser. Das ist absurd gewesen. Das letzte Mal, dass ich so eine schlechte Beweisführung gesehen habe, das war, als O.J. Simpson sich diesen Lederhandschuh vom Richter in Los Angeles überstreifen sollte. Also es ist völlig hanebüchend gewesen, sorry.
Ja, und ich denke in solchen Situationen immer wieder dran, hey, die DFL hat versucht, irgendwie einen Investor für die Vermarktung im Ausland zu suchen. Denk, hey, das ist das exklusive Spiel am Freitagabend. Und dann dauert es minutenlang und dann erdreisten die sich wirklich, uns das irgendwie als Beweisführung vorzulegen. Ja, also dass ich kein Freund vom VR bin, das wird niemanden überraschen, aber du bekommst ein komplett verzerrtes Bild und da hat dann jemand ohne Lineal, aber dafür mit einem Wachsmalstift irgendeine Linie angelegt. Ja, und das wollen die uns wirklich in einem Millionen-Business verkaufen, als das war ganz sicher Abseits, wo ich denke, nee, also sorry, das ist doch peinlich. Das ist peinlich für alle, also für die Bayern, für den VfB, für den DFB, für die DFL und wirklich auch für den deutschen Fußball. Und wenn man das nicht besser kann, dann muss man es wirklich lassen oder mir wirklich irgendwas präsentieren, wo ich sage, okay, akzeptiere ich, aber das war einfach peinlich, ja?
Ja, und wir wissen es nicht, war es Abseits, war es kein Abseits, am Ende ist es auch egal.
Niemand weiß es, nicht mal der VR weiß es, ja?
Ja, also das ist halt das Problem, ja. Also es wird halt wieder suggeriert, als hätte man hier Gerechtigkeit hergestellt. Ist halt Schwachsinn, ja. Dann lass die Entscheidung gleich so stehen. Ref hat eh gesagt, ist kein Abseits. Dann, okay, kann ich damit leben. Könnte ich jetzt auch nicht auflösen. Ist es Abseits, ist es kein Abseits. Aber so zu tun, als hätte man jetzt hier sozusagen im Sinne des Fußballs entschieden, das Tor muss zählen. Come on. Also echt, lasst euch was anderes einfallen, aber diese Linie ist wirklich ein absoluter Witz. Sorry, brauche ich echt nicht. Gut, zweite Halbzeit, wir geben ein bisschen Gas, Sebastian. Ja, aber ja, wir können schon mal festhalten.
Bayern, wie die Bayern, ja.
Ja, der VfB eben nicht. Also es war halt weiterhin so, dass die Bälle zu schnell beim Gegner waren. Ja, wir haben auch nicht mehr so viele zweite Bälle gewonnen wie noch in der ersten Halbzeit. Wir waren schon noch zäckig, hatte ich das Gefühl, aber insgesamt einfach zu ungenau. Und so haben wir uns halt immer wieder das Tempo rausgenommen aus den eigenen Aktionen. Wir verloren mehr Zweikämpfe, wir faulten häufiger, ermöglichten den Bayern auch so immer wieder Standards auszuüben. Wobei, das möchte ich gutieren, die verteidigten wir ganz ordentlich. Also das hat zumindest mal funktioniert. Ja. Und Sebastian, was eklatant war für mich, es fehlten einfach mal auch ruhige Phasen. Ja, Bayern presste halt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr gut, spielt Mann gegen Mann und damit hatten wir einfach Probleme und ja, es flutschte halt einfach nichts mehr so richtig. Also wir hatten tatsächlich dann genau das Spiel, was man, glaube ich, im Vorfeld auch erwarten musste, ja, plus zu viele eigene Fehler.
Absolut. Und ich glaube schon, man sagt ja, es gibt keine Tore zum psychologisch schlechten oder guten Zeitpunkt, aber dieses Tor der Bayern kurz vor der Halbzeitpause hat dem VfB natürlich schon einen Wirkungstreffer versetzt und du hast dann ja auch in den ersten 10 Minuten nach Wiederanpfiff gesehen, wenn du einen Punkt in Cannstatt behalten möchtest, dann muss der VfB wirklich leiden. Also du wirst leiden müssen, du musst richtig gut verteidigen, du musst ein bisschen Glück haben und vor allen Dingen, du musst halt fehlerlos verteidigen. Und nichts von dem ist so richtig eingetreten. Und da war für mich schon ein Stück weit klar, wohin dieses Spiel vermutlich laufen könnte.
Ja, ich glaube, was die Bayern gut hinbekommen haben, war, sie haben immer besser Musiala einbinden können. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und sie haben dann in jeder Aktion Speed und Schärfe gehabt. Ja, also du hast halt einfach gemerkt, okay, wir können hier nicht mehr zupacken. Und uns fehlt auch irgendwie die Überzeugung, in den Zweikämpfen, also beziehungsweise diese Klarheit, so wir holen das Ding jetzt, weil wenn wir jetzt über das Tor reden von Goretzka, muss man ja die Szene davor, den Abschuss von Kane noch mit dazu zählen. Ja, da siehst du, wir stehen mit 6 Mann hinter dem Ball und trotzdem kann Kane den Ball annehmen, führen und kommt dann zum Abschluss. Ja, das ist halt in letzter Konsequenz von allen zu wenig in dem Moment. Du hast genügend Leute um den Ball rum, aber keiner hat ein großes Interesse daran, den Ball zu erobern, zu verteidigen, wie auch immer. Also aktiv auf den Ball zu gehen. Da wird nur reagiert, da wird nicht agiert. Das ist halt ein Problem. Und da kannst du halt wirklich von Glück sagen, und vielleicht wird mir jetzt auch ein Spieler erklären, dass er das genau gewusst hat, dass Kane mit links abschließen musste und nicht mit rechts. Weil wenn er das Ding auf dem rechten Fuß hat, knallt's halt einfach. Dafür ist er zu gut. Ja. Und dann
wir haben auch schon öfter gesehen, dass dann ein Musiala und ein Kane wirklich dann die gegnerische Innenverteidigung komplett rund spielen, dass die gar nicht mehr eingreifen können. Aber ich finde, so schnell und so konsequent von den Bayern war das dann in der Situation eigentlich auch nicht. Also du hättest schon noch Möglichkeiten gehabt, da irgendwie besser gegenzuhalten. Aber dann kommt halt Kane aus der Position zum Abschluss, aus der er eigentlich immer trifft. Und du hast gesagt, zum Glück mit seinem schwachen Fuß. Und dann hat Alex Nübel auch überhaupt gar keine Probleme.
Probleme hat er kurz danach, denn dann fällt das 1-2. Ja, das Tor durch Goretzka, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, das ist Pech oder ein Geschenk oder sonst irgendwas. Für mich eben nicht, weil bei diesem Tor siehst du mehr oder weniger nur das, was ich gerade beschrieben habe. Schärfe, Gedankenständigkeit und ein Plan. Goretzka wusste genau, was Nübel und Stiller vorhaben. Der wusste es genau. Er erklärte es ja anschließend und trotzdem tun manche so, als wäre es einfach nur ein blöder Fehler gewesen. Das war es meiner Meinung nach nicht. Es war einfach klasse antizipiert von Goretzka, der hier top anläuft und Stillers linken Fuß zustellt. Und die Kritik, die wir uns gefallen lassen müssen, ist, dass wir nicht wach genug und zu ausrechenbar sind in dem Moment. Ja, das ist weder ein zu kurzer Pass, das ist auch kein Abspielfehler oder sonst was. Ein Geschenk hat hier aus meiner Sicht keiner verteilt. Dieses Tor zeigt einfach nur, wie wenig Selbstverständlichkeit, Mut und Schärfe wir wirklich in dieser Phase auf den Platz brachten. Und Nübel darf in solchen Situationen den Ball auch gerne nach vorne schlagen. Ja, weil seit der 30. Minute hing Goretzka bei jedem Ballkontakt in Stillers Rücken, bei jedem Ballkontakt von Nübel in Stillers Rücken. So war es. Sobald Nübel den Ball hatte, wusste Goretzka, was jetzt abgeht und hat nur darauf gewartet. So, und ich finde, das kann auch ein Torhüter antizipieren und den Ball in dem Moment langschlagen oder Angelo Stiller, den nehmen wir da natürlich auch mit rein, muss es erkennen, sollte nicht versuchen, eben nach rechts abzuspielen, sondern eben den Ball zurückzuspielen auf Alex Nübel, der das Ding dann sonst irgendwo hinhaut.
Bin ich komplett bei dir. Und Alex Nübel hat ja auch gesagt, also nochmal auf ihn zurückspielen. Er kann ihn dann langschlagen. Er kann ihn natürlich auch sofort langschlagen, ohne dass er nochmal Stiller anspielt. Und wir wissen ja, man kann Angelo Stiller unter Druck anspielen. Und das macht der VfB ja auch, seit Hoeneß dann da ist. Aber wenn man sich das mal im Standbild anguckt, also das Setup in der Situation, das finde ich halt schon heftig. Ne? Angelo Stiller hat Goretzka im Nacken, der nur drauf lauert, endlich den Ball zu gewinnen. Ich meine, hinterher sein Jubel, der ist ja... Goretzka explodiert eigentlich, weil er sich so gefreut hat, dass es endlich funktioniert hat für ihn persönlich mit dem Tor, aber auch, dass er den Ball von Stiller stibitzen konnte. Dann siehst du auch, Kane stellt den Passweg auf Chabot eigentlich sowieso zu, den Stiller gewählt hätte. Der ist eigentlich auch weg. Coman ist es, glaube ich, steht Jeltsch auf den Füßen und Musiala hat wirklich Tuchfühl, also sie stehen halt wirklich Körperkontakt zu Karasor. Da ist eigentlich niemand, den du gefahrlos anspielen kannst. Und das ist halt schon super aggressiv von den Bayern gespielt und die Lösung, die der VfB dann findet, ist halt definitiv eine der schlechteren halt. Ne? Und ich glaube wirklich, der lange Ball, auch wenn er dann postwendend zurückkommt, wäre in der Situation halt wirklich besser gewesen. Und ich bin bei dir, es ist ein Stück weit kein Geschenk. Andererseits, wenn du halt irgendwie 15 Mal das Gleiche machst gegen die Bayern, ist es halt irgendwie schon ein Geschenk, weil dann klappt endlich das, was sich Leon Goretzka das ganze Spiel über vorgenommen hat, nämlich den Ball da zu gewinnen. Und dann, der Abschluss ist ja auch nicht besonders gut und Nübel ist noch dran. Und das war alles wieder so super ärgerlich einfach. Ne? Vor allem, wie gesagt, am ärgerlichsten war, dass sich Leon Goretzka dann so diebisch und enthusiastisch freut. Wobei ich finde, er ist doch einer der sympathischen Spieler bei Bayern München. Aber trotzdem, auch ihm gönne ich es nicht.
Ja, ich sehe halt ein Geschenk, sowas wie Wagnermann dann beim 3:1 gemacht hat. Das ist für mich ein Geschenk.
Es war kein individueller Fehler, es war halt mehr so ein kollektiver Fehler, sage ich mal.
Es war halt wieder diese sowas wäre uns in der vergangenen Saison und auch in der Hinserie nicht passiert. Wir hätten halt einfach gewusst, nee, wir können den jetzt nicht kurz auf Stiller spielen, weil der hat halt eben Goretzka im Rücken. So, und dann hätten wir halt eine andere Option gewählt. Das wäre uns einfach nicht passiert. Und dann ist es für mich eben kein Geschenk, sondern einfach der mangelnden Schärfe, der mangelnden Aufmerksamkeit, dem mangelnden Selbstverständnis geschuldet, dass wir so Situationen nicht besser klären. Und es ist wieder auch nicht dieses Gefühl da, was wir eigentlich immer hatten, dass jeder den Ball will, sondern es ist halt, hier mach du mal. So, und ist, ja, also muss sich halt nicht wundern, dass irgendwann mal aufgeht. Und jetzt kann man sagen, Goretzka ist da super gut, aber ich befürchte, dass sich das auch andere Mannschaften jetzt abschauen werden und wir da halt tierisch aufpassen müssen, dass wir da nicht ständig in blöde Fehler reinrennen. So einfach ist es.
Da bin ich komplett bei dir und auch dieses Selbstverständnis, dass man gegen die Bayern diesen Stunt halt ständig irgendwie durchziehen kann, ist ja auch was, dass man dann vielleicht mit dem Selbstverständnis eines Vizemeisters macht und dass man die Bayern letztes Jahr zu Hause geschlagen hat. Weiß nicht, also vielleicht ist man auch ein bisschen zu sorglos geworden, dass das halt irgendwie schon klappen wird. Und ja, turned out, nee, funktioniert halt nicht gegen die Bayern, die sich jetzt ein paar Mal angeguckt haben. Aber vielleicht, oder ich hoffe drauf, dass es dann auch so ein Stück weit einen Lerneffekt gibt und man so einen Ball dann in Zukunft einfach mal Schlag in Langbrudi, also nach vorne halt prügelt und nicht dann irgendwie aus dem Strafraum versucht rauszuspielen gegen den FC Bayern München.
Phase 3, fehlende Durchschlagskraft, habe ich vorhin gesagt. Ich fand, der VfB hat es nach dem 2:1 dann wieder etwas besser gemacht. Das hing auch mit den Einwechslungen zusammen. Also ich fand Mio zum Beispiel nicht so schlecht. Der hat nochmal Schärfe mit reingebracht. Mhm. Ja, wir nahmen dann auch ein bisschen mehr Risiko wieder in Kauf. Ohne Ertrag, so ehrlich muss man auch sein, sieht man ja im Ergebnis. Du hattest aber zum Beispiel die Chance von Enzo in der 73. Minute, die habe ich leider nicht als Bild vorliegen, aber dennoch, das war nach langer Zeit mal wieder gut rausgespielt, Wagnermann, der tief geht, Woltemade, der ablegt und Enzo, der dann leider verzieht, da war mehr drin, weiß ich auch, aber wie gesagt, ich fand, dass Mio ein bisschen diese Gier wieder zurückgebracht hat, die wir eigentlich in den ersten 35 Minuten hatten, dann verloren haben, aber was man auch festhalten muss, es fehlte weiterhin die Genauigkeit in den Aktionen. Das war schon so.
Genau, das war so. Aber ich finde, ein Enzo Mio ist tatsächlich auch für solche Spiele gemacht. Also mich hat es dann tatsächlich abseits des Ergebnisses gefreut, dass er dann am Ende auch nochmal gegen Harry Kane irgendwie steil gegangen ist. Also ich finde, so, er ist genau der richtige Typ. Und gerade die Situation, die du angesprochen hast in der 73. Wagnermann gut, Woltemade gut, Enzo Mio kein guter Abschluss. Aber die wie das rausgespielt war, das war halt richtig geil. Und du siehst halt, hey, wir können halt uns gegen die Bayern wirklich durchzocken. Und ich habe mir das halt einfach viel, viel häufiger erwünscht. Und was du angesprochen hast, du siehst die Qualität, die diese Mannschaft hat. Und wenn sie in Spielen kommt, dann können sie auch die Bayern auseinanderspielen. Aber es kam halt dann wirklich zu selten, aber tatsächlich nach dem 2:1 wieder häufiger als zwischen dem 1:1 und dem 2:1. Insofern hatte ich da noch ein bisschen Hoffnung, dass da noch ein bisschen mehr entstehen könnte. Sollte aber leider nicht sein.
Glaubst du, dass der medizinische Notfall im Bayern-Block unsere Schlussoffensive so ein bisschen killte, weil gerade mit Enzo und mit dieser Chance bauten wir ein bisschen Momentum auf. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir gedrückt haben, aber es ging wieder ein bisschen mehr in unsere Richtung. Und dann wurde das Stadion auch völlig zu Recht ruhig, ich möchte das gar nicht kritisieren, aber war vielleicht dieser Zeitpunkt für uns eher ungünstig?
Ja, total. Also ich hoffe nur, dass derjenige oder diejenige, die von ja, dem Notfall betroffen war, dass es ihr oder ihm wieder gut geht. Aber natürlich, nach der Chance von Enzo Mio hat sich so ein Stück weit Stimmung aufgebaut und dann der Stimmungs, nicht Boykott, sondern einfach, dass es keine Stimmung mehr gab wegen des medizinischen Notfalls, hat natürlich diesen Angriffsvibe des VfB komplett gekillt. Das kann man schon so festhalten, aber so ist es halt. Also, und die Mannschaft muss es ja auch irgendwie hinbekommen ohne Support der Fans. Die Bayern hatten auch keinen Support. Also wenn das Stadion einigermaßen still ist, dann ihren A-Fußball zu spielen. Aber natürlich, das war sicherlich nicht hilfreich, um vielleicht doch noch zum Ausgleich zu kommen.
Brun Larsen und Demirovic kamen dann auch noch für Karasor und Führich. Möchte ich natürlich auch nicht unterschlagen. Von Demirovic kam wieder nichts. Ja, anders kann man es halt nicht sagen. Und dann war es halt auch so, dass viele Aktionen von den Bayern einfach gut weggeblockt wurden. Die langen Bälle waren wirkungslos in der zweiten Halbzeit. Also auch da fehlte so ein Stück weit die Schärfe. Aber, und deshalb war es für mich die Phase der fehlenden Durchschlagskraft, der VfB hatte die Spielanteile, gewann die Zweikämpfe und kam ins letzte Drittel. Und da muss dann einfach mehr rauskommen. Und uns fehlen dann die Abschlüsse. Ja, in der zweiten Halbzeit, das ist die einzige Statistik, die ich jetzt noch mit einbringe, ja, in der zweiten Halbzeit ging wirklich kein Schuss mehr aufs Tor. Neben's Tor, ja, aber nichts aufs Tor. Und das, ganz ehrlich, wie willst du dann gewinnen? Das geht halt nicht.
Das ist halt zu wenig. Und wenn es halt nur 1-2 steht, dann musst du dann vielleicht noch mehr riskieren, um entweder den Anschluss zu machen oder das 1-3 zu bekommen, was dann auch geschehen ist. Aber mir ist das auch zu wenig. Und du hast in der Phase, finde ich, auch gemerkt, dass die Bayern sich sehr, sehr sicher waren, das Spiel auch mit 2-1 in Stuttgart gewinnen zu können. Also, dass man nicht noch ein Tor braucht, sondern die stehen halt hinten dann einfach gut, haben den VfB Spielanteile überlassen, weil sie auch gemerkt haben, okay, die kommen vielleicht vor unser Tor, aber so richtig zwingend und so richtig gefährlich wird es nicht mehr für Manuel Neuer. Und deswegen hat man den VfB da auch ein Stück weit machen lassen. Und da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Risiko gewünscht. Und wenn du 1-3 dann verlierst, wie es am Ende passiert, dann ist es halt so. Aber wir waren halt nicht drauf und dran, das 2-2 zu erzielen. Leider nicht.
Ja, das 1-3, gut. Also hat jeder gesehen. Der geht auf Josh Wagnermann, keine Frage. Ich habe es vorhin schon gesagt, das war ein Geschenk. Und ja, es ist so schade, denn meiner Meinung nach hat Josh hier kein grottenschlechtes Spiel gemacht, immerhin 2 Vorlagen geliefert.
Ja, die Situation, furchtbar. Also ich meine, da sieht er aus, als ob er nicht weiß, ob sein linkes Bein ist oder sein rechtes Bein. Also fasselt sich da völlig. Ich will es auch jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen. Er hat, finde ich, auch über 90 Minuten gar kein schlechtes Spiel gemacht, hatte über rechts wirklich gute Aktionen, auch mit Jamie Leveling im Verbund, gute Hereingaben, hat das Tor für Angelo Stiller aufgelegt, aber am Ende bleibt dann halt diese Riesenchance aus der 6. Minute, die er kläglich vergibt und dann dieser katastrophale Fehler. Also er ist gerade in keiner guten Phase eigentlich.
Gut, Sebastian, wie fällt denn dein Fazit aus nach dieser bitteren Niederlage?
Ja, also mich ärgern ja Niederlagen gegen die Bayern. Wenn man lang genug VfB-Fan ist, dann ärgern einen Niederlagen gegen die Bayern kaum noch. Aber diese tatsächlich schon, weil der VfB wirklich 35 Minuten mindestens auf Augenhöhe ist. Und du dann doch irgendwie ohne Chance auf einen Punkt aus diesem Spiel rausgehst. Und weil du 3 Treffer kassierst, von denen einer ärgerlicher ist als der andere. Der erste ist halt der übliche VAR-Fuck-up und schlecht verteidigt dazu noch. Dann hast du halt 2 unnötige Ballverluste. Das zweite vielleicht kein Geschenk, aber trotzdem unnötig. Das dritte halt dann wirklich ein Geschenk. Und das kommt jetzt gerade in einer Phase, wo du eigentlich jeden Stimmungsaufheller wirklich dringend gebrauchen könntest und auch jeden Punkt dringend gebrauchen könntest. Ein Punkt gegen die Bayern zu Hause wäre wirklich Gold wert gewesen, weil jetzt spielen wir gegen Kiel und da hast du jetzt schon Ergebnisdruck tatsächlich, weil jetzt müssen halt wirklich dann, da werden wir uns drüber sprechen, in 2 Tagen wahrscheinlich dann, 3 Punkte halt auswärts her. Aber die letzten Spiele waren jetzt nicht so, dass ich besonders positiv auf das Spiel blicken kann.
Ja, keine Frage. Und du hast gerade gesagt, ein Stimmungsaufheller, der würde uns verdammt gut tun. Und du hast das Gefühl, der VfB ist aktuell sein eigener größter Feind. Also wir schlagen uns selber, wir machen Fehler, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben vom VfB Stuttgart. Und klar ist, wenn du so auftrittst, wie eben in den letzten 7, 8 Pflichtspielen, hast du in Europa nichts verloren. Ja, man muss ja mal überlegen, bis auf das Dortmund-Spiel gelang es dem VfB in keinem seiner letzten 8 Pflichtspiele mehr als ein Tor zu schießen. Ja, auf der anderen Seite kassierten wir 15 Gegentore in diesen 8 Pflichtspielen. Und das reicht halt nicht. Da frage ich mich mittlerweile, ob Anthony Rowe vielleicht doch recht hatte. Du erinnerst dich vielleicht noch, der meinte er damals irgendwie mit dem Ausscheiden aus der Champions League, hatte er irgendwie das Gefühl, dass es jetzt eine Phase der Instabilität geben könnte. Ja, also vielleicht hatte er damit ja doch recht, weil es wirkt zumindest so. Und es ist halt so bitter. Es ist so bitter, weil wenn ich sehe, dass Frankfurt und Leipzig ja auch wackeln, von Dortmund ganz zu schweigen. Klar, die haben jetzt auch mal zwei Spiele hintereinander gewonnen, aber auf diese Saison gesehen sind die ja weit unter ihren eigenen Zielen bislang zurückgeblieben. Ja, dann ärgere ich mich einfach so sehr, dass wir diese Chance, uns erneut für Europa zu qualifizieren, so einfach hergeben. Wirklich so einfach hergeben. Es würde doch keiner erzählen, dass Mainz, Freiburg, Wolfsburg und Gladbach besseren Fußball spielen würden als der VfB Stuttgart. Das sehe ich halt nicht. Ja, wir sind gerade wirklich in einer richtig, richtig beschissenen Phase. Anders kann ich das nicht sagen. Mir fehlt hier auch vielleicht so ein bisschen dieser Spirit aus den letzten Monaten vor dieser Phase. Also es ist Körpersprache, mannschaftliche Geschlossenheit, Mut über 90 Minuten, nicht nur in Phasen und auch dieses Kämpferherz, sich da wieder rausgraben zu wollen. Natürlich ist es anstrengend, aber das, ich will das halt spüren, ich will das halt sehen. Und ja, sie bemühen sich, aber es ist so schwerfällig alles, das ist wirklich ein Problem. Und trotzdem, noch ist die Messe hier nicht gelesen, ja, aber vielleicht ist es auch genau das, was das Problem am Ende ausmacht. Vielleicht ist der Abstand auf die europäischen Plätze noch nicht groß genug, ja. Du fährst jetzt nach Kiel, das hast du schon gesagt, und zum ersten Mal in dieser Saison musst du jetzt auf jeden Fall gewinnen. Du hast jetzt keinen Spielraum mehr, wenn du wirklich nach Europa willst, weil sonst wird der Abstand einfach viel zu groß. Das wirst du dann auch nicht mehr aufholen. Und vielleicht hilft das auch der Mannschaft, dass sie wissen, okay, wenn wir das Spiel vergeigen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es dann definitiv schon alles war mit Europa. Du hast ja auch noch einen DFB-Pokal, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich bin der Meinung, dass es jetzt wirklich so das entscheidende Spiel sein wird, ob wir uns jetzt damit abfinden müssen, dass es halt eine Saison wird, die im Mittelfeld endet, oder ob es eine Saison wird, die uns zumindest mal die theoretische Möglichkeit offen lässt, weiterhin in Richtung Europa League, Champions League zu schauen. Aber klar ist, du musst dieses Spiel in Kiel gewinnen. Und es muss auch eine Reaktion geben. Selbst wenn du es nicht rein punktetechnisch gewinnen müsstest, musst du nach der Phase jetzt eine Reaktion zeigen und musst gegen Kiel, die zugegebenermaßen vielleicht auch ein bisschen Aufwind jetzt haben, nachdem sie zum ersten Mal auswärts gewinnen konnten, ja, dennoch musst du dieses Spiel gewinnen als Statement und du musst dich auch dadurch so ein Stück weit wappnen für das, was jetzt kommen wird, denn Leverkusen und Frankfurt warten nach Kiel auf uns und das wird auch eine echt krasse Herausforderungen werden für den VfB Stuttgart. Und ich kann es nur nochmal sagen, ihr könnt es doch, ihr habt es doch gezeigt, mein Gott, jetzt rafft euch mal und ruft das ab, was ihr eigentlich könnt. Also ganz ehrlich, und das über 90 Minuten, wenn es geht.
Ja, ich sehe das genau wie du. Und auf der einen Seite hast du die Tabelle und auf der anderen Seite die Stimmung. Und ich gebe jetzt ja nicht so viel auf hysterische Posts in sozialen Medien oder auf die Aufschreie von hysterischen Menschen im Stadion, die du erwähnt hast. Aber sagen wir mal so, das Team hatte ja bei uns viel Kredit oder wir Kredit bei ihm und das Team Guthaben bei uns. Aber in den letzten Spielen wird von dem Guthaben auch schon ja ein Stück weit wieder was abgehoben. Denn wir hatten ja wirklich einen richtig guten Start ins Jahr 2025, aber aktuell stehen wir auf Platz 12 der Rückrundentabelle. Punktgleich mit St. Pauli, 2 Punkte Vorsprung vor Kiel. Und ich muss sagen, das kann eigentlich nicht der Anspruch vom VfB Stuttgart sein. Und das dürften auch die, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, Verfechter. Da dürfen sie zustimmen, denn da muss wirklich mehr kommen. Und deswegen, das Spiel gegen Kiel ist auch für mich jetzt wirklich essentiell. Da muss eine richtig gute Leistung her, eine Reaktion her. Und gegen den Aufsteiger müssen auch 3 Punkte her. Wobei wir noch aus der zweiten Liga wissen, gegen Kiel und in Kiel wird es nicht ganz einfach.
Das ist wahr, aber wir werden es erleben und sprechen dann am Donnerstag darüber, wie die Chancen aussehen, endlich dann mal wieder einen Dreier zu ziehen. Gut, am Sonntag wurde das Pokal-Halbfinale gelost und ich bin ja froh darüber, dass der DFB überhaupt noch ein Halbfinale austrägt, denn to be honest, wir alle wissen, dass 2 Teilnehmer nicht im Ansatz eine Berechtigung haben sollten, in diesem Turnier teilzunehmen, denn es ist ja quote-unquote der DFB Vereinspokal und es ist nicht die Meisterschaft der Fußballkonstrukte. Ja, aber gut, sowohl Leverkusen wie auch Leipzig haben sich wieder mal, muss man sagen, eigentlich komplett ohne fragwürdige Entscheidungen bis ins Pokal-Halbfinale gekickt und dann müssen es eben Bielefeld und wir regeln, ja, um das Pokalfinale nach 7 Jahren mal wieder zu dem zu machen, was es sein sollte, nämlich ein Vereinspokal Finale. Das letzte Mal, dass es dieses Finale ohne Konstruktbeteiligung gab, war tatsächlich 2018, Bayern gegen Frankfurt. In den letzten 6 Endspielen war Leipzig 4-mal vertreten und Leverkusen 2-mal. Ja, und sollte es diesmal tatsächlich zum Finale Leipzig gegen Leverkusen kommen, appelliere ich an den VfB und Arminia Bielefeld, zeitgleich ein Spiel um Platz 3 auszutragen. Und ich garantiere dir, mehr Menschen würden sich dieses Spiel anschauen als das Finale. Ja, long story
short. Auf jeden Fall, ja.
Long story short, der VfB trifft zu Hause auf Leipzig. Leverkusen muss auf der Alm ran. Gespielt wird am 1. oder 2. April. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich will dieses Finale und ich möchte es gegen Bielefeld spielen. Ja. Also, wenn wir einmal nach Berlin kommen, habe ich echt keinen Bock auf die Jubelpillen da aus Leverkusen. Also bitte, bitte, Arminia, macht es irgendwie möglich. Ich weiß nicht wie, aber macht es irgendwie möglich. Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Bist du zufrieden mit dem Halbfinale oder hättest du dir da schon die Arminia gewünscht?
Ja, wir hatten in der letzten oder in der vorletzten Folge drüber geredet, welches Los dann vielleicht das Schönste ist. Aber ich muss sagen, der VfB ist jetzt noch einen Heimsieg gegen Leipzig von Berlin entfernt. Und das müssen wir wirklich zusammen, die Mannschaft, der Trainer, die Fans, das Stadion, die Kurve, alle, das müssen wir zusammen irgendwie möglich machen. Und insofern bin ich total froh, dass wir ein Heimspiel haben. Und ich wollte ein Heimspiel und Heimspiel bedeutet Leipzig oder Leverkusen. Und dann nehme ich dann tatsächlich lieber Leipzig zu Hause als Leverkusen. Denn ja, das kann der VfB schaffen und er wird es schaffen. Und dann spielen wir in Berlin im Finale. Und ich hoffe dann auf die Magie der Alm und dass die Arminia es nochmal macht und auch dann Leverkusen rausschmeißt. Sie haben gezeigt, Erstligisten sind kein Hindernis. Also es wird VfB gegen Arminia werden in Berlin.
Also wie gesagt, der VfB muss auf jeden Fall das Finale erreichen. Und wir haben Leipzig jetzt 2-mal in Folge zu Hause geschlagen und wir werden es auch diesmal schaffen. Wenn ihr dabei sein wollt, dann ist es wichtig, Folgendes zu beachten. Ab diesem Donnerstag, 6. März von 9 Uhr an bis Dienstag, 11. März, 23.59 Uhr, können Dauerkarteninhaber ihre Stammplätze sich sichern. Also achtet darauf, ab Donnerstag, 9 Uhr könnt ihr euren Stammplatz abgreifen. Ebenfalls ab Donnerstag 9 Uhr können auch die OFCs, die Jugendclubmitglieder, sich auf Tickets bewerben. Auch da läuft die Frist dann am 11. März um 23.59 Uhr aus. Und ab Freitag, 14. März, beginnt um 9 Uhr der Mitgliederverkauf. Die maximale Bestellmenge beträgt dann 2 Tickets pro Mitglied. Da sage ich jetzt schon mal toi, toi, toi. Aber nur damit ihr die Daten straight habt hier, Donnerstag, 6. März, beginnt, wie gesagt, die Reservierungsmöglichkeit für Dauerkarteninhaber und die Bewerbungsphase für OFCs und Jugendclubmitglieder und dann ab 14. März, Freitag, 9 Uhr, Mitgliederverkauf. Ja, und dann gucken wir mal, ob es uns nach Berlin verschlägt. Ich bin ja optimistisch.
Natürlich.
Die U19, Sebastian, steht ja vor vielleicht dem größten Highlight ihrer Geschichte. Am Mittwoch treffen Nico Willig und seine Jungs in Lissabon auf Sporting. Bevor wir darüber sprechen, müssen wir aber erstmal aufs letzte Wochenende schauen. Ja, wir hatten ja gewarnt, Düsseldorf ist ein starker Gegner. Ja, und das sollte sich dann auch bestätigen, muss man sagen. Es ging
ja, leider.
Es ging eigentlich ganz gut los für uns. Dorian Migalic erzielte in der 20. Minute seinen 6. Treffer in dieser Spielzeit. Problem war nur, dass 10 Minuten später schon das 1-1 fiel, leider durch ein Eigentor von Max Herwarth. Und wenn ihr das jetzt seht, dann vergesst bitte nicht, die Jungs sind mehr oder weniger in der Ausbildung. Ja, also wir haben hier einen Freistoß und versuchen dann über die letzte Kette aufzubauen und dann unterläuft halt Max einen Fehler. Ich glaube, also ich muss da vorsichtig sein, natürlich ist es ein Fehler und man kann es auch als Fehler benennen, gar keine Frage. Aber ich würde sagen, wenn das jetzt einer Profimannschaft passiert, ja, dann kannst du dich hier komplett drüber aufregen. Hier würde ich dann immer noch sagen, es ist ein Lernprozess und dazu gehören eben Fehler. Max macht den hier, versucht auf einen neuen Keeper zurückzuspielen, das muss man ja auch sagen. Also Stojevic steht für Hellstern im Tor. Und ja, die Aktion misslingt. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
Ja, die Aktion misslingt. Und aber wir dürfen ja auch festhalten, solche Eigentore haben Tradition beim VfB Stuttgart. Ich erinnere an Borna Sosa gegen Ron Robert Zieler im Spiel gegen Bremen und natürlich auch an Dinos Mavropanos gegen Fabian Reto im Pokal in Paderborn. Beide aus weiterer Distanz. Aber sowas passiert. Sieht immer blöd aus. Aber jetzt gerade halt, wenn dann halt ein Innenverteidiger und ein Torwart zusammenspielen, die noch nicht so eingespielt sind, dann kann sowas passieren. Sieht immer scheiße
scheiße aus, aber hey, das ist halt auch Jugendfußball und wie gesagt, das passiert auch bei den Profis und das nicht so selten und aus größerer Distanz.
Ja, ich habe mir ja gedacht, Mensch, macht nichts, wir haben ja noch 60 Minuten, um das Ding wieder gerade zu biegen, aber das Problem war, dass die Fortuna wirklich sofort nachlegen konnte, nur 2 Minuten nach dem Ausgleich gegen Düsseldorf in Führung, wieder sehen wir nicht super aus, die Ecke klären wir zunächst, dann kommt der Ball wieder raus auf den Flügel zu Leon Kadiskan, heißt er, glaube ich, der passt dann scharf vor unser Tor und da ist dann Karim Afo, der einfach durchläuft und das Ding über die Linie drückt, muss da auch besser verteidigen, keine Frage. Und am Ende muss man halt sagen, diese 2 Minuten, ja, waren für uns eigentlich schon der Knockout, weil Düsseldorf hatte in der zweiten Halbzeit sogar noch die Möglichkeit auf 3-1 zu erhöhen, von uns kam nicht mehr so viel, ist sehr schade, aber das gehört halt dazu, also dann verlierst du halt mal so ein Ding. Gladbach gewann gegen Hertha mit 3-0. Wolfsburg konnte gegen 1860 4-1 gewinnen und der VfB verliert somit die Tabellenführung eben an Borussia Mönchengladbach. Es ist nur ein Punkt und am kommenden Sonntag können wir uns gleich Platz 1 zurückholen, denn es geht gegen eben Gladbach, den Tabellenführer, und mit einem Sieg könnten wir wieder an der Borussia vorbeiziehen.
Genau, und damit beginnt dann wahrscheinlich schon die Rückrunde, ne? Weil ich glaube, das Auftakt in die Ligaphase war ja das Heimspiel zu Hause gegen Gladbach, zeitgleich mit den Profis, die gegen Gladbach gespielt haben und beide haben verloren. Also insofern hat die U19 da etwas gut zu machen. Aber in der Ligaphase gibt es gar keine einfachen Gegner mehr und das gilt natürlich umso mehr für die Youth League, weil da werden die Gegner noch viel schwerer.
Es gibt keine kleinen mehr und wir werden jetzt natürlich königlich. Das bedeutet, Fabian, bitteschön.
Nach geht's auf die Reise, Stuttgart international.
Ja, Youth League Achtelfinale in Lissabon. Mittwoch, 14 Uhr, live auf VfB-TV. Unsere U19 trifft auf die wohl beste Jugendakademie Europas. In der Youth League ist es so, Sporting tritt mit einer Mannschaft, die sich spickt aus U18 und Sporting B-Spielern. Mit so einer Mannschaft treten die an, das wollte ich sagen. Unterstellt ist die Youth League Mannschaft deshalb auch dem Sporting B-Cheftrainer João Pereira, der ist dafür zuständig, ja, seine Mannschaft bestmöglich einzustellen, und dass ihm das bislang auch des Häufigeren gut gelungen ist, beweisen eigentlich die Auftritte, die Sporting bislang in der Youth League, ja, gezeigt hat. Also die haben komplett abgerissen, das kann man, glaube ich, sagen. Bis auf den Auftakt, das waren 2-2 gegen Lille, gab es nur noch Siege, 6 an der Zahl, und es gab auch nur noch ein weiteres Gegentor. Also die haben es drauf, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Gabriel Silva ist der beste Torschütze bei Sporting, aber definitiv nicht der einzige, auf den wir aufpassen müssen. Der Nilson Santos ist noch eine absolute Granate, gilt, glaube ich, als einer der besten Flügelspieler seines Jahrgangs in ganz Europa. Also da kommt schon was auf uns zu. Und ich habe es, glaube ich, schon bei der Auslosung gesagt, es hätte nicht viel schwerer kommen können für uns. Aber Sebastian, auch unsere U19 hat schon bewiesen, dass sie mit den ganz großen Europas mithalten kann. Also warum nicht Sporting schlagen?
Ja, ich meine, es ist mal eine Zeit für Sensation. Wir haben Liverpool zu Hause geschlagen, also zu Hause auf der Waldau, und jetzt natürlich auswärts der nächste große Brocken. Aber also ich traue unseren Jungs von der U19 tatsächlich zu, dass sie da die Riesensensation schaffen. Und ich glaube, nichts anderes wäre es, wenn die U19 des VfB Stuttgart in Lissabon Sporting schlagen würde. Aber ich glaube nicht, dass man komplett chancenlos ist. Also ich bin mega gespannt auf das Spiel.
Nico Willigs Mannschaften traue ich alles zu. Also warum nicht Sporting schlagen? Es war übrigens ganz interessant, wie die Jungs das jetzt bewerkstelligt haben. Am Montag machten sie sich auf den Weg nach Lissabon. Mit dem Bus ging es erstmal nach Frankfurt, von dort weiter mit dem Flugzeug nach Lissabon. Dann sind sie kaum dort angekommen. Dann ging es auch schon raus auf den Platz zur Aktivierung. Und während wir jetzt aufzeichnen, na, wir sind schon ein bisschen spät dran, aber heute Nachmittag, 16 Uhr, ging es dann zum Abschlusstraining. Und dann ist, wie gesagt, am Mittwoch, 14 Uhr Showtime. Ihr könnt via VfB-TV live dabei sein und die Daumen drücken. Blöd ist, dass Elliot Bojupi definitiv fehlen wird und Lauri Penner wackelt. Also da fehlen auf jeden Fall 2 absolute Stützen der U19. Und sollte es dann so kommen, wie von dir, aber auch von mir erhofft, ja, nämlich der VfB erreicht das Viertelfinale, dann wissen wir jetzt schon, welche 2 Mannschaften als möglicher Gegner in Frage kämen, nämlich Aston Villa oder Barcelona. Die machen sozusagen den Gegner für Sporting oder den VfB Stuttgart unter sich aus. Sollte der VfB ins Viertelfinale kommen, steht jetzt schon fest, dass es definitiv ein Heimspiel werden würde für den VfB, und zwar auf der Waldau. Also das wäre dann das nächste Highlight, angenommen Barcelona käme eine Runde weiter und wir auch. Also das wäre echt nochmal ein absolutes Brett, und allein deshalb hoffe ich auf ein Weiterkommen. Wir werden natürlich dann am Donnerstag kurz darüber sprechen, wie sich das Spiel für uns darstellte, und ich hoffe, Sebastian, dass wir dann schon freudig aufs Viertelfinale blicken können und uns auf Barcelona freuen dürfen.
Das wäre geil. Also, und vor allem die Aussicht auf ein Heimspiel auf der Waldau, also muss man immer hinzufügen, wäre natürlich mega gut, dann vielleicht auch mal einen Anschlusstermin, der nicht in der Mittagspause liegt, sondern vielleicht mal in den Abend rein verlegt werden könnte. Aber allein das, also diese Aussicht, deswegen hoffe ich schon, dass der VfB morgen in Lissabon siegreich sein wird.
Auch darüber müssen wir noch kurz sprechen. Das Kommando Cannstatt warnt vor Fälschungen. Konkret geht es um gefälschte Artikel der Cannstatter Kurve und vom Kommando selbst. Angeboten werden diese Plagiate im Stadionumfeld und auf diversen Online-Handelsplattformen. Das CC schreibt Folgendes dazu, Sebastian.
Sie schreiben, bitte unterlasst es, die Urheber dieser schäbigen Plagiate zu unterstützen. Und weiter heißt es in dem Statement, sämtliche Artikel mit dem Cannstatter Kurve Schriftzug und dem Cannstatter Kurve Logo werden von uns konzipiert und vertrieben. Primäres Ziel ist es, für das breite Spektrum an Kurvengängern ein Identifikationsmerkmal herzustellen, das unseren Kurvenstil repräsentiert und sich auch ein Stück weit von oftmals einfallslosen 0815 Fanshop-Produkten oder hippen Marketing-Gags diverser Agenturen abhebt. Der daraus resultierende Gewinn fließt nicht in private Taschen, sondern bildet eine tragende Finanzierungssäule, um beispielsweise große Choreografien auf die Beine zu stellen.
Ja, und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Es geht hier nicht um Merchandise im klassischen Sinne. Man unterstützt durch den Kauf die Kurve und die Gruppe, in dem Fall das Kommando. Ja, und das Geld fließt nicht irgendwie auf Konten kreativer Gruppenmitglieder, sondern es geht zurück in die Kurve und trägt dazu bei, dass wir fantastische Choreos im Stadion bewundern dürfen, die wirklich Unmengen an Kohle verschlingen. Also das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man eben nicht direkt beim Kommando in dem Fall kauft oder beim Schwabensturm etc., ihr kennt die ganzen Gruppen, sondern sich halt an diesen Plagiaten sozusagen zu schaffen macht. Ja, und man muss dazu sagen, Sebastian, ich weiß natürlich, manche Shirts, Jacken etc., die findet man nirgends, die sind super geil, die sehen brachial aus, hätte ich auch gerne teilweise, ja, also da sind schon ein paar Sachen dabei, aber auch dazu gibt's vom CC noch was zu sagen, auch in dem Statement, und ich bitte dich nochmal hier das mit uns zu teilen.
Genau, jetzt wird es ein bisschen länger, aber das aus gutem Grund, denn das muss man mal wirklich ausführen. Es hat einen guten Grund, warum Schals, T-Shirts etc. mit unserem Gruppennamen, unseren Logos, Symboliken und Leitsprüchen nur für einen klar definierten Personenkreis erhältlich sind. Dieser Personenkreis hat sich dieses Privileg durch jahrelanges zeitintensives Engagement ehrlich erarbeitet. Der ideelle Wert, der für uns als Gruppe mit diesen Kleidungsstücken verbunden ist, ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Treffen wir Personen mit gefälschten CC-Artikeln an, werden wir immer das direkte Gespräch suchen, die Umstände erklären und Lösungen anbieten. Wir freuen uns grundsätzlich über jeden VfBler, der sich mit dem Kommando Cannstatt und unserem Einsatz für die Cannstatter Kurve identifiziert. Genau für dieses Zusammengehörigkeitsgefühl sind die offiziellen Cannstatter Kurve-Artikel gedacht. Das Schmücken mit, in Anführungszeichen, fremden Federn durch Auftreten mit, in Klammern, gefälschten CC-Artikeln können wir aber nicht akzeptieren. Dasselbe gilt übrigens für vermehrt zu sehende CC-Tattoos von Leuten, die keinerlei Bezug zu unserer Gruppe haben. Sowohl unser Gruppenname als auch unsere Symbole sind markenrechtlich geschützt. Die Drahtzieher dieser Markenpiraterie operieren jedoch meist aus dem Ausland. Juristisch dagegen vorzugehen ist deshalb enorm schwierig. Nichtsdestotrotz sind wir sehr aufmerksam und gehen gegen jede Fälschung, die uns auffällt, konsequent vor.
Ja, Sebastian, du wirst heute in deiner Rolle als Vorleser hart strapaziert, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, genau das wiederzugeben, was das Kommando Cannstatt auf der eigenen Webseite dazu schreibt. Deswegen danke an dich an dieser Stelle.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und was ich so mitgenommen habe, ist ja, dass das Statement Botschaften auf verschiedenen Ebenen hat. Also erstens, mit Plagiaten von CC oder Cannstatter Kurve Merch verdienen Leute Geld, die keinerlei Engagement oder Invest haben, was Zeit und Energie angeht, in die Kreation. Das Geld, was dann woanders hinfließt, fehlt der Kurve, zum Beispiel für Choreos, ja. Artikel vom Kommando Kantschat, ich glaube, das gilt wahrscheinlich für jede Ultragruppierung, nicht nur beim VfB, sondern in der Bundesliga, in der zweiten Liga, jede Ultragruppierung, sind kein Merch, ja. Also, das ist für einen bestimmten Personenkreis, die damit ausdrücken wollen, dass sie sich mit bestimmten Organisationen, Gruppierungen identifizieren. Merchandising definiert sich darüber, dass je mehr verkauft wird, desto besser. Und ich glaube, das ist nicht der Ansatz, sondern es ist halt wirklich für die Leute, die einfach ihre Zusammengehörigkeit ausdrücken möchten zur Kurve, zu bestimmten Ultragruppierungen. Und das Ganze, viertens, ist natürlich auch strafbar, also Urheberrechtsverletzung. Wir haben gehört, also die Zeichen, die Marken sind eingetragen, also man macht sie auch ein Stück weit strafbar, vor allen Dingen die Leute, die es halt reproduzieren. Und fünftens, also wie krass muss man denn drauf sein oder wie schräg muss man drauf sein, um sich ein Kommando Kantstadt-Tattoo stechen zu lassen, wenn man nicht Teil vom Kommando Kantstadt ist. Also das finde ich schon befremdlich, dass das Leute machen. Aber gut, heutzutage gibt's wirklich alles.
Also wobei ich dazu sagen muss, der SKS-Totenkopf sieht schon geil aus. Aber ich würde mir natürlich niemals irgendwo hinstechen lassen. Ja, genau,
ich wollte gerade sagen, hast du auf der Wade schon?
Nee, noch nicht. Ich bin noch tattoofrei. Ich warte ja immer noch auf das Richtige. Mal sehen, vielleicht dann irgendwann später mal. Wir verlinken euch natürlich den gesamten Artikel in den Shownotes, keine Frage. Aber es gibt noch eine wichtige Passage, die wir mit euch teilen wollen. Und Sebastian darf nochmal seine beste Vorleserstimme auspacken.
Das mache ich sehr gerne, denn anschließend an die Passage, in der steht, dass Leute mit gefälschten Merch nicht sofort verkloppt werden, sondern dass man mit denen halt den Dialog sucht, ja, was selbstverständlich ist und auch passiert, sei das noch zu ergänzen. Dieser Text soll gewiss nicht als Moralpredigt dienen, sondern das Bewusstsein für die Thematik schärfen, in der Hoffnung, eine allgemeine Sensibilisierung voranzutreiben. Wenn ihr also Bock habt, euch optisch in die Kurve zu integrieren und euren berechtigten Stolz auf sie Ausdruck verleihen wollt, dann kommt an unserem Fanstand in der Kantschaller Kurve vorbei. Dort findet ihr ein vielseitiges und fair bepreistes Angebot an Schals, T-Shirts, Aufklebern und weiteren Artikeln vor und könnt damit einhergehend einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Kurve weiterhin in voller Pracht erblühen kann.
Ja, und bitte verkauft die dort angebotenen Artikel nicht anschließend selbst auf eBay oder sonst wo. Ja, also ihr habt jetzt das Statement hier mitbekommen. Und wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. Sebastian, wir sind auf der Zielgerade, aber ich habe noch zwei.
Trotz Delay, ich muss kurz noch mal reingrätschen. Wenn wir bei dem Thema sind, möchte ich auch sagen, das gleiche Problem, was das Kommando Kantstadt hier formuliert, gilt natürlich auch für Fotos aus dem Stadion. Wenn jemand ein tolles Foto macht und ihr findet es geil, ihr könnt es euch runterladen, macht es als Screensaver, aber verbreitet es nicht als euer Foto und irgendwie schneidet das Wasserzeichen ab. Also auch da gibt's ein Urheberrecht und lasst doch einfach den Leuten einfach die Wertschätzung gegenüber erfahre, die sie verdient haben und klaut nicht irgendwelche Fotos. Ich spreche da gar nicht von mir, sondern von ganz vielen Leuten, die tolle Fotos machen und diese Fotos werden dann ganz oft geteilt und derjenige, der es geschossen hat oder die es geschossen hat, erfährt gar nichts davon. Das ist auch nicht so cool.
Wertschätzung ist aber genau das richtige Thema, Sebastian. Du hast mir die perfekte Überleitung gebaut, denn wer am Rhenus Tower an der B10 vorbeifährt, wird ein riesiges Poster gesehen haben, auf das Enzo Mio, Jamie Leveling und Sammy und Yoshi abgebildet sind. Die vier sitzen lachend auf der Auswechselbank des VfB Stuttgart. Ich glaube, es ist das einzige Mal, dass man Enzo Mio lachend auf der Auswechselbank sitzen sieht. Aber definitiv ein sehr süßes Foto, das aber auch noch einen guten Zweck erfüllt. Denn die AOK Baden-Württemberg möchte gemeinsam mit der VfB-Stiftung Brustring der Herzen die Öffentlichkeit für die Belange von Menschen mit Trisomie 21 und anderen Beeinträchtigungen sensibilisieren. Der Verein 46 plus Down-Syndrom Stuttgart sagt dazu, Sebastian.
Wir wollen erreichen, dass Menschen mit Down-Syndrom ganz selbstverständlich zu unserer Gesellschaft gehören, die sie mit ihrer besonderen Art auf bezaubernde Weise bereichern.
Und auch der VfB-Präsident, jetzt habe ich noch getrunken, Mensch. Dietmar Allgeier.
Wir haben so schnell gelesen, sorry, ja, ich...
Der macht gar nichts, der meldete sich zu Wort und der sagte, beim VfB steht der Mensch im Mittelpunkt, denn Menschen sind unser größter Wert. Mit unserer Stiftung wollen wir einen Beitrag zu einer offenen Gesellschaft leisten. Das ist eine wichtige Kampagne, die wir selbstverständlich unterstützen. Und anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März werden in den nächsten Wochen die Fotos von Sammy, Yoshi, Enzo Mio und Jamie Leveling auf Bussen und Plakatwänden großflächig in der Stadt plakatiert. Also wenn ihr es seht, dann denkt daran und ich finde es halt eine großartige Aktion. Wie gesagt, 21. März, Welt Down-Syndrom-Tag, Sebastian. Das haben wir auch noch untergebracht.
Ja, ich finde super. Ich bin ja familiär ein Stück weit vorbelastet, weil meine Frau in der Diakonie Stetten arbeitet und ich habe da tatsächlich unter den Klienten die größten VfB-Fans treffen dürfen, die es wahrscheinlich auf der Welt gibt. Insofern, ja, finde ich es wichtig, dass der VfB auch wirklich inklusiv ist und auch Menschen es ermöglicht, den VfB zu erleben, weil es nicht ganz einfach, ne? Also wenn du ins Stadion musst, ist es halt teuer, du brauchst vielleicht eine Begleitperson und so weiter. Das sind alles Themen. Auch die gehören zum VfB mit 130.000 Mitgliedern. Und da finde ich schön, dass der VfB ein Zeichen setzt, dann beim Welttrisomietag.
Wer bis hierhin durchgehalten hat, wird jetzt belohnt. Denn wir, Sebastian, müssen über das sprechen, was am vergangenen Donnerstag passiert ist. Kennst du denn das Kübles-Rennen in Bad Cannstatt?
Ich kenne es nicht und ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist oder vielleicht mich auch irgendwie geschützt hat vor schlimmen Bildern. Ich habe es aber so am Rande jetzt mitbekommen, dass da denkwürdige Bilder auf jeden Fall entstanden sind.
Bilder auf alle Fälle. Und für alle, die es nicht kennen, also das Kübles-Rennen, wie sieht das aus? Man fährt mit dreirädrigen Holzkübeln, ja, ein Hindernisparcours auf dem Cannstatter Marktplatz ab. Da gibt's dann diverse Teams, die eben diesen Kübel steuern, ja. Das ist ein Brauchtum, den man am schmutzigen Durchstieg etabliert hat und mehr oder weniger diesen Tag damit feiert. Und der VfB schickte Alexander Werle als Steuermann, Günter Schäfer als Teammanager, Julian Schieber, Sebastian, als was wohl? Als Schieber.
Schieber.
Ah. Ja. Und den VfB-Fan Thorsten Schmidt, da haben wir wieder den Namen, ja, als Fahnenträger ins Rennen. Und diese Bilder wollten wir euch nicht vorenthalten, ist mal wieder eine tolle Aktion vom VfB, die den VfB dann natürlich auch wieder mehr in die Stuttgarter Stadtgesellschaft mit einbringt. Und sowas mag ich sehr, ja. Und einfach toll, dass sich der VfB hier mit einbringt. Und wie gesagt, die Bilder sind es auf jeden Fall wert, hier noch in diese Sendung mit eingebaut zu werden. Viel Spaß damit. Gut, Sebastian, das war's für heute. Mensch, 2 Stunden hast du dir im Urlaub Zeit genommen, um hier zu sprechen. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber warum ist die Sendung nur 90 oder von mir ist 100 Minuten lang? Das lag daran, dass zwischenzeitlich der Präsident angerufen hat, der Hund gebellt hat, unsere Kamera ausgefallen ist, die Mikrofone ausgefallen sind und ja, das sollte es gewesen sein. Aber es war ereignisreich, sowohl hinter wie auch vor der Kamera.
Ja, tatsächlich. Und ich muss sagen, letzten Themen waren tatsächlich mein Highlight. Also Kübles-Rennen und der Welt-Down-Syndrom-Tag waren wirklich nochmal wirklich Highlights, nachdem wir so lange über eine Niederlage vom VfB gesprochen haben. Aber wie es dann gegen Kiel, in Kiel, besser gehen wird, das besprechen wir dann auch in 48 Stunden vermutlich.
Ja.
Dann wieder aus unterschiedlichen Zeitzonen und dann geht's wieder aufwärts für den VfB.
Und ihr vergesst bitte nicht, morgen früh oder wahrscheinlich heute, wenn ihr diese Folge hört, werden auch die, meine Güte, jetzt geht's hier komplett dahin, werden dann auch die entscheidenden Protagonisten für die nächsten Jahre beim VfB hier von uns gefeatured, sprich, wir sprechen mit den Präsidentschaftskandidaten Dietmar Allgeier, Jochen Haas und Pierre-Enric Steiger. Würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst zu diesen Folgen und wenn ihr sie auch anschaut. Und das gilt natürlich auch für diese Folge. Also lasst gerne einen Daumen da, einen Kommentar da, diskutiert mit uns und erklärt uns, warum es einfach ein Unding ist, was der UNDAF da die ganze Zeit vorne macht. Ich freue mich auf Donnerstag, Sebastian. Dir noch einen schönen Urlaub. Bis dahin.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.